ging los.
Aber jetzt habe ich dich wieder, ja.
Hallo, 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 ja. Hallo.
Nee, dann lass. Ach,
warte mal.
Oh, jetzt bist du ganz weg. Jetzt bin ich ganz weg. Und du bist gut.
Hallo, ja, hallo.
Jetzt sind wir, jetzt bist du wieder da.
Auf beiden Seiten? Nee.
Jetzt bist du auf beiden Seiten.
Okay, dann lassen wir. Dann nicht so rumwackeln, dann ja, schaffen wir es schon.
Ich muss aber gleich meine Unterlagen blättern.
Ja, ist ja gut.
Weil ich habe ja hier nun. Mussten wir ein paar Notizen machen.
Oh, jemand, der sich vorbereitet hat, das geht gar nicht.
Nee, du, ich musste das.
Einmal mit Profis arbeiten.
Nee, Daniel. Nee, ist doch klar, und euch geht es ja sicherlich nicht anders. Das ist ja nur eine Serie, die ist schon über 20 Jahre.
Ne? Ja, also wir reden dann darüber, wenn wir anfangen. Genau. Warte mal, eine Sache noch: machen wir heute noch dieses Bookshelf-Ding oder nicht?
Das werden wir sehen. Außerdem nehme ich schon auf und außerdem ist es schon die Vorbereitung. Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 78. Wie ihr mitbekommen habt,
ja, reloaded.
Achso, ja, komm, vergiss es, du bist zu alt dafür. Das wird nichts mehr. Das müssen wir irgendwie Post-Production reinmachen. Wie ihr hört, ja, wir haben einen, ich will nicht sagen einen alten, einen liebgewonnenen Gast, der in regelmäßigen, nicht regelmäßigen Zyklen hier erscheint.
Ich der weiß schon gar einmal nicht, da war, sag's doch.
Nee, der war doch schon zweimal da, oder?
Ist schon zweimal wahrscheinlich, ja.
Nee, genau. Einmal war ich. Ich glaube, ich war nur einmal. Oder ich habe die...
Wir haben noch ein Interview gemacht.
Sendung gesplittet.
Ein Interview haben wir, glaube ich, gemacht und dann war es nochmal
zu kaufen. Ja, das habe ich zweimal. Okay, habt ihr zweimal verkauft. Okay, gut.
Ah, wir verkaufen sowas als zweimal, weißt du, das ist dann einfach, Gäste kommen gerne zu uns und deswegen muss das so.
Nee, ist auch super.
Wer die Stimme schön, nicht ja. erkannt hat, hallo Hubertus.
Hallo Daniel.
Wir haben uns genau, ja auch
wir
schon
sind hier beide,
ewig
wir
nicht
sind
mehr
hier gehen. Beide in meinem Office sozusagen, ne? Und Daniel wie immer zugeschaltet aus der Zweigstelle in... Ist schon wieder
ja, wo wohne ich, Helge?
Komm. Bad Salzung, siehst du sogar, Hubertus weiß es sogar.
Na ja, doch.
Unangenehm.
Und jetzt, Helge, welches Bundesland? Welches Bundesland?
Ey, keine Ahnung.
Echt ist nicht? Es Thüringen? Oh, ja, komm.
Ist es
ja.
nicht? Nee.
Doch, ist es. Ja, ist es. Ist korrekt.
Na siehste.
Ist korrekt.
Na siehste. Mhm. Okay, fast hätte ich Sachsen gesagt, aber ist
doch alles. Nee, wo komme ich her? Wo bin ich geboren worden?
Leipzig.
Und welches Bundesland ist das?
Das ist aber Dresden, wollte ich sagen.
Das ist Niedersachsen.
Das ist aber Sachsen, oder?
Das ist Sachsen, vollkommen korrekt.
Ja, das ist Sachsen.
Ich sehe.
Okay, dann haben wir das auch erledigt, alles gut. Genau, wir haben ja schon ein bisschen vorangekündigt, dass wir heute ein bisschen anders das machen werden, oder beziehungsweise, dass Hubertus ein bisschen was nochmal über Black Set verraten wollte, oder was heißt verraten, nochmal ein bisschen was erzählen, weil das ja wirklich eine der großen... Comic-Serien so ist. Ich habe übrigens auch nochmal nachgeblättert. Hubertus, kennst du eigentlich der große Indienschwindel?
Leider noch nicht gelesen. Ich weiß, der soll ganz toll sein. Ne?
Genau, weil das ist ja der gleiche Zeichner. Ne? Mm-hmm. Und das hatte ich ja irgendwie auch, ich habe den nochmal nachgeguckt extra. Mitte September hatte ich das vorgestellt. September 2020 allerdings schon. Und das war
brandaktuell.
Wie auch immer, aber das hatte mir auch.
Aktuell.
Nee, das ist nicht derselbe Teil. Das ist ein anderer Zeichner. Wir haben es hier mit. Ach doch, Guarnido. Ja, genau. Die Zeichner sind ja beide. Genau. Guarnido.
Genau. Und das ist.
Das ist der Zeichner.
Also, die Zeichnung, man kennt es schon ein bisschen, aber es ist halt so, dadurch, dass es keine Tiere sind und so. Mhm. Aber es ist ähnlich aufwendig und hatte mir wirklich damals sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Daumen hoch. Das heißt ja. Ja. Das ist ja unsere große Auszeichnung sozusagen hier. Ja, genau, darüber wollten wir heute ein bisschen sprechen. Und dann gab es noch eine ganz interessante Frage nochmal oder Anmerkung oder wie auch immer. Man muss nochmal sagen, im Forum ist momentan immer noch die Hölle los da bei uns. Ne? Das ist echt cool. Also die Kommentarsektion, jetzt aktuell sind wir hier bei der neuen Folge bei 41 Kommentaren schon wieder. Und genau, ich glaube, Crackerjack war das wahrscheinlich, ne? Der nochmal gesagt hatte hier, was sind eigentlich eure Comics des Jahres? Und da gehen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf ein, kurz. Ne?
Lass uns das doch gleich mal machen, vielleicht gleich zu Beginn. Weil das fällt mir tatsächlich diesmal ein wenig schwer. Es ist dieses Jahr, es gibt ein paar Highlights, zugegebenermaßen, aber es ist nicht so richtig hängen geblieben im Sinne von Highlight schlechthin. Also eine Sache, die mir sofort wieder einfällt.
Kein Why the Last Man dieses
Jahr. Nee, dieses Jahr nicht. Aber eins, was mir eingefallen ist, was mir immer noch gefällt, was ich immer noch gerne empfehle, ist Resident Alien, wo es diese TV-Serie auch gab, wo ich beides wirklich sehr, sehr gerne, da habe ich ja wirklich den ersten, weiß ich, 4, 5 Trade Paperbacks so am Stück durch.
Aber das ist lustig, ne? Genau darauf wollte ich dich auch ansprechen. Ich habe ja auch selber nochmal geguckt, was habe ich dieses Jahr überhaupt gelesen. Und da bin ich dann auch bei unseren Folgen auf dieses Resident Alien gekommen. Und da hattest du ja wirklich auch ein paar Podcasts hintereinander was drüber erzählt. Gibt es denn da was Neues oder liest du auch die aktuellen Sachen gerade
weiter? Es gab, als der Podcast, also als wir das besprochen hatten, gab es einen neuen Run. Den ganz aktuellen habe ich, glaube ich, die ersten zwei Hefte angefangen, habe ich es noch nicht zu Ende gelesen, weil dann immer das ein oder andere quasi mir in den Weg kam. Ich weiß gar nicht jetzt brandaktuell, ob es dann nach diesem zum TV-Start nochmal was Neues gab. Wüsste ich nicht. Müsste ich jetzt googeln, wüsste ich aus dem Kopf nicht, habe ich gerade auch nicht gelesen. Ich habe momentan auch schon Probleme, die Sachen zu lesen, die mir so vor die Flinte fallen. Was auch eine Frage war, ob wir Comics haben, die wir quasi auf Vorrat kaufen, um das mal nett auszudrücken. Tatsächlich bin ich da etwas
geheilt. Du kaufst ja jetzt viel digital.
Ja, ne? genau, geheilt.
Also digital bedeutet ja immer, wenn man das lesen will, dann kauft man es einfach und liest sofort.
Genau, los, ne? Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Was aber auch wieder doof ist, kennst du ja, deswegen bin ich so ein Semi-Freund von digital. Verleihen geht halt nicht, ne? Und dem Sohn in die Hand drücken, na gut, geht über das Pad natürlich auch irgendwie, aber gut, ich lese halt, ich hoffe mal, dass er irgendwann mit dem Englisch ein bisschen anzieht. Der ist ja jetzt, war das, das zweite Jahr Englisch, da fehlt noch ein bisschen was das Verständnis dafür. Aber, naja, also wie gesagt, von der Seite her kaufe ich nicht mehr, aber ich habe noch genügend Comics, also in Papierform, die ich tatsächlich nicht gelesen habe. Und da, wie gesagt, unter anderem fällt mir das immer auf, wenn ich dann doch mal durchstöbere oder mein Sohn so nach dem Motto angerannt kommt, sag mal, hier, kann ich das lesen? Ist das was für mich? Ich sage, hä, habe ich das? Tatsächlich habe ich das.
Aber auf Englisch.
Ja, auf Englisch, aber es habe ja auch ein paar Sachen auf Deutsch, also Deutsch eher weniger. Deutsch habe ich meistens dann doch fast alles irgendwie schon mal gehabt. Aber, ja, also wie gesagt, nochmal, Highlight schlechthin, um jetzt mal um drei zu nennen, ist Resident Alien, dann ist das Stillwater von Chip Zdarsky, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob, da habe ich das Volume 1 gelesen, ob es da mittlerweile schon Volume 2 gibt, da, wie gesagt, das hat mit dem Verfolgen, hat es immer so ein bisschen, also Verfolgen im Sinne von die nächsten Sachen lesen, ist es bei mir ein bisschen schwer, aber was ich halt auch wirklich cool fand, war der neue Run von Swamp Thing. Aber da bin ich halt immer ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen voreingenommen, weil ich halt das, ich mag halt diese Art von Geschichten, aber das der neueste, ich glaube, das war The Becoming, hat halt das nochmal neu aufgegriffen, hat nochmal so ein bisschen, ja, einem alten Pony noch ein paar Tricks beigebracht, irgendwie, wo du denkst, ah, da kann man die ganze Sache noch mal ein bisschen interessanter gestalten.
Jetzt kann das Pony auch Handstand endlich.
Jetzt kann es, ja genau, jetzt kann es sprechen, das sprechende Pony. Also mein Go-To ist immer Why the Last Man, habe ich ja gerade schon gesagt.
Okay.
The Swamp Thing, habe ich ja auch zu Ende gelesen, jetzt hatte ich den Run noch mal, kann ich wärmstens empfehlen. Swamp Thing, Chip Zdarsky, Stillwater und Resident Alien. Also wenn ihr euch unterm Weihnachtsbaum noch was wichteln wollt, dann sucht euch eines dieser drei Comics aus, was Helge sagt, ist egal. Ja,
also ich habe hier nochmal nachgeguckt, also was ich so gelesen hatte dieses Jahr, und da war Conan, ne? Das war ja diese von Jason Aaron, die hatte mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Da habe ich den zweiten Band dieses Jahr gelesen, der Band 1 kam, glaube ich, schon 2020 raus. Dann auch nicht wirklich ganz neu, ne? Dieses Breathtaker war ja nur so eine Wiederauflage von so einem, ich glaube, das war sogar 80er-Jahre-Klassiker oder so, aber das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Dann fand ich wirklich von diese Manga-Adaption von H.P. Lovecraft wirklich super, die bei Carlsen rausgekommen sind. Also das war halt wirklich mit das Gruseligste, was ich bisher gelesen hatte, oder Seltsamste oder so, ne? Also wirklich total gut diesen seltsamen Horror eingefangen, ne? Wo viele halt den Fehler machen, da irgendwie zu konkret zu werden, weil bei der Umsetzung von Lovecraft-Geschichten ist es hier so seltsam vage und so dadurch umso gruseliger, ne? Also außer dieses Uruzaki oder so, dieses mit den Spiralen, habe ich, glaube ich, noch nichts Gruseligeres gelesen, so. Und dann habe ich ja tatsächlich auch erst dieses Jahr die Rückkehr des Dunklen Ritters gelesen, was natürlich auch ein absoluter Klassiker und uralt ist, aber das ist auch irgendwie dieses Jahr oder Ende letzten Jahres oder so bei Palvinini nochmal in dieser coolen Auflage rausgekommen. Insofern, ja, das sind so die, die ich noch im Kopf hatte. Hubertus, hast du denn eigentlich irgendwas? Wahrscheinlich, also du liest ja auch nicht so richtig das aktuellste Zeug gerade.
Ne? Ich habe den alten Knacker mir jetzt von 1 bis 5 gegönnt und das ist bei euch ja schon längst durch alles.
Lustigerweise, erzähl das nicht. Ich habe hab das auch noch nicht gelesen. Also, aber ich, wie gesagt, ich bin da dran.
Gut, ihr seid mehr auf dem amerikanischen Markt unterwegs.
Ne? Nee, alte Knacker hatte ich hier auch vorgestellt, natürlich. Oh, selbstverständlich.
Die
also,
ich weiß nicht, wie weit.
Na, das ist immer ein bisschen schwierig hier. Also ich glaube, ich habe dann nur, vielleicht habe ich sogar die ersten drei oder so vorgestellt, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht irgendwie über den fünften Band noch hier gut sprechen kann, weil dann irgendwann muss man dann halt spoilern und das wollen natürlich auch die Hörer nicht. Also vom Prinzip her besprechen wir meistens eigentlich sogar wirklich immer nur Band 1 oder so. Oder nochmal so ein bisschen Band 2, ob es halt so cool weitergeht oder so, aber da kann man meistens dann nicht mehr so auf die Geschichte eingehen. Ja, hatte ich ja erzählt, ne, dass meine Mutter zum Beispiel damit auch neulich ankam, den irgendwo sich gekauft hatte, die ja sonst, die liest ja eigentlich so gut wie gar keine Comics, nur die Lucky Lukes und die Asterix, die ich immer kaufe. Also das, da war sie immer Fan von, deswegen hole ich ihr die immer. Aber da kam sie auf einmal mit einem alten Knackerbuch und fand es total super. Ist ja jetzt langsam auch schon alter Knacker natürlich.
Klasse, echt, ja. Hat sie den gekauft? Nee, du hast...
Den hat sie sich wirklich selber gekauft. Ja, die hat sie irgendwo gesehen, fand's cool.
Ja, das ist ja auch super. Da waren sie die ganzen Bände.
Habe ich auch gestaunt.
Also finde ich insofern super, dass... Aber liest deine Mutter eigentlich nur Comics, weil du irgendwas mit Comics zu tun hast? Oder glaubst du, die hätte das auch gelesen, wenn es dich nicht geben würde? Gut, das ist eine blöde rhetorische Frage, aber...
ich meine, es ist halt wirklich so, dass die... Also diese Asterix lagen bei uns halt immer rum. Asterix und Lucky Luke. Die lagen bei uns immer rum. Die hatte sie halt immer gesammelt. Und dann wir Kinder haben die sozusagen für uns eher dann entdeckt. So, ne? Aber es sind natürlich auch wirklich diese klassischen Uderzo und Goscinny-Dinger gewesen, die, als die halt noch wirklich richtig gut jeder Band waren und so. Genau, und jetzt dieses alte Knacker, gute Frage. Also ich glaube schon, dass sie es auch gekauft hat, um mir vielleicht zu zeigen, guck mal hier, ich habe ein cooles Comic gekauft. Aber ich glaube, sie hatte es auch selber irgendwie cool gefunden. Finde ich auch nicht schlecht. Achso, aber hast du gerade gehört, Hubertus hat gerade noch Gung Ho gesagt. Und das war ja auch eines meiner Highlights dieses Jahr. Ich habe ja auch gesagt.
Richtig klasse Abschluss, da war alles rund und hoch, also Hut ab. Meine Hochachtung vor den Leuten, die das gemacht haben. Und da sind zwei Deutsche und das finde ich auch als deutsches Produkt wirklich sauber hingekriegt.
Ja, wie suchst du deine Comics eigentlich aus, Hubertus?
Also ich schaue erstmal, ob mir die Zeichnungen zusagen. Also das ist wichtig, also für mich. Dann bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht, dass die Geschichte nicht, aber komischerweise beim Comic ist das so, dass die Zeichnung dann viel von den Unzulänglichkeiten der Geschichte verdecken. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, lustigerweise habe ich gerade wieder in die Kommentare geschrieben, wo es darum ging, ob man viele Sachen halt... also dieser Pile of Shame sozusagen, wie man das ja immer nennt, also so Comics, die man nicht liest, sondern die man nur rumzuliegen hat. Mhm. Und ich habe gerade in die Kommentarsektion, als jemand gefragt hat, habt ihr viele davon, habe ich gerade geschrieben, dass es bei mir nicht mehr so krass ist, weil ich jetzt mehr auf die Story immer achte und nicht so wie früher nur auf die Zeichnung. Also ich habe jetzt wirklich zum Beispiel Why the Last Man, der alte Helge sozusagen, der nur auf die Zeichnung guckt, hätte sich das halt nicht gekauft, weil die Zeichnungen da drin einfach echt nicht so geil sind. So. Und insofern ist es bei mir eher so, dass das schon mal schlimmer war, dass ich wirklich damals alles, was gut gezeichnet war, und da war ja, also gibt es ja wirklich wahnsinnig viele, aber
ja, nun muss ich auch sagen, ich lese ja auch noch andere Sachen. Also ihr seid ja eher wahrscheinlich, oder womit vertreibt ihr euch sonst die Zeit so?
Ja, wir lesen auch richtige Bücher, also ich zumindest. Ich bin ja mal in meinem anderen Podcast immer verpönt dafür, der Typ, der liest ja auch Bücher, weil ich kenne das Buch zur Serie und so nach dem Motto, ach, der feine Herr kann lesen.
Naja, und dann gibt es ja auch unzählige Serien und Filme und man kommt überhaupt nicht hinterher. Ne? Also so geht's mir, also dieses Angebot ist ja manchmal erschlagend.
Ja, die Schwemme ist Wahnsinn. Diese gleiche Diskussion hatte ich mit Helge oder mit einem Freund. Ich weiß gar nicht. Freudscher Versprecher.
Ich muss ausschalten.
Mit einem anderen Freund. Mit einem anderen besten Freund. Und da habe ich gesagt, wir früher damals, ne, die Kinder, als Kinder, ich bin in die Bibliothek gegangen im Osten, Da gab es gefühlt 10 Hörbuchplatten. Mosaik konntest du, glaube ich, gar nicht ausleihen, diese Trade Paperbacks. Oder ganz, ganz selten. Aber es gab halt 10 Platten. Pitti Platsch, Hovinek und Spebel, weiß ich nicht,
als Räuber Hotzenplotz. Nicht als Kassette,
wirklich Schallplatte. Schallplatte. Da bist du mit einem gefühlt 10 Kilo nach Hause gelaufen, weil du alle Platten genommen hast, die da, da waren.
Wahrscheinlich auch Lederstrumpf, also diese Wildtöter-Geschichten und sowas auch, ne?
Ja, ja, genau. Also wirklich, der Wildtöter war ja schon im Westen. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns so. Also es war halt sehr
awesome. Warte, ganz kurz mal. Robert, hast du dein Handy hier gerade vielleicht ziemlich nah am Mikrofon?
Das kann sein, dass ich das... Müsste ich das ausschalten? Oder?
Ja, oder ein bisschen weiter weg. Das manchmal macht es so komische
Geräusche. Nee, aber nicht so. Jetzt proben. Das ist ja Robert.
Ja, genau.
Ja.
Ach du meine Güte, Robert.
Ich kann es auch ausmachen.
Ja, das ist schon so ein alten Klopper, so ein Nokia-Gerät. Aber das ist ja auch okay.
Ganz kurz nochmal.
Nee, lass mich mal ganz kurz ja? die Gedanken zu Ende führen, ganz kurz. Auch wenn du nicht mein Freund bist, ne? Dann musst du einfach mal zuhören jetzt hier.
Ja,
nee, mach mal. Nee, aber man hatte halt eine begrenzte Anzahl von Medien, die du konsumiert hast. Und wir haben halt diese Platten halt immer und immer wieder gehört und auch Bücher. Ich sag nur das dicke Schmidt-Buch, Karl Gabels Weltraumabenteuer, immer und immer wieder gelesen, als dann die Wende kam und die Bibliothek aufgelöst hat. Mein Vater mir dieses Karl Gabels Verrückte Weltraumabenteuer auch mitgebracht, weil ich das quasi derjenige war, der das halbe Jahr immer gelesen hat. Und deswegen hast du halt immer so eine ganz begrenzte Anzahl von Büchern, die du immer und immer wieder gelesen hast. Und heute, meine Kinder, die können jeden Tag ein neues, also auch kostenlos über die diversen öffentlich-rechtlichen, neues Hörbuch hören und haben trotzdem nicht alle gehört. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, also die Schwemme ist gigantisch.
Auch, geht mir auch so.
Und hat nicht nur Vorteile, ne? Wirklich.
Nee,
also ich kann mich auch daran erinnern. Ne? Bei uns war das ja immer so, ich habe dann Star Wars-Figuren auf dem Trödelmarkt verkauft oder He-Man-Figuren und dafür dann, weiß nicht, Hulk oder die Spinne oder die grüne Laterne oder weißt du, der Eiserne oder wie das hieß da, der Iron Man, habe ich mir dann dafür gekauft. Oder die Fantastischen Vier, ne? Das habe ich mir dann dafür gekauft. Oder umgekehrt, habe die verkauft und mir dann wieder Actionfiguren gekauft oder so. Und ja, irgendwie hat man die dadurch ewig lange gelesen und irgendwie auch so, weiß ich nicht, so richtig ins Herz geschlossen. Heute ist immer so, nach einer Woche kann man sich schon kaum noch erinnern, was man letzte Woche alles gesehen und gehört und geguckt hat.
Aber ich wollte ganz kurz, aber Flohmarkt, ich meine... Diejenigen von euch, die sich dunkel erinnern können, vor Corona gab es Zeiten, da haben sich viele Menschen auf einem Platz getroffen, haben viel Trödel verkauft. Ich weiß noch, dass ich für 10, das war schon Euro, so, ich glaube, 30 Clever und Smart Hefte gekauft habe, weil die keiner mehr
jetzt
haben
wollte.
Nee, natürlich ist es schon mehr als 2 Jahre her. Aber das ist halt, Flohmarkt ist schon echt geil. Also da kannst du halt wirklich auch coole Schnäppchen holen, die keiner haben will, die du einfach einmal liest und wenn es dann wegschmeißt, ist auch nicht schlimm.
Ja, das stimmt. Weißt du, Helge, in Berlin gibt es auch den Straße der 17 oder wo ist dieser große Flohmarkt, ne? Und da ist ja auch ein irres Angebot an Comics, ne?
Ja, aber der ist natürlich auch relativ teuer, ne? Das war ja dieser, das sind auch teilweise, glaube ich, Stände, wirklich, die eigentlich fast einen Comicladen normalerweise auch haben oder so vom Prinzip, ne? Da gab es, glaube ich, auch so fast Neuware teilweise und so. Und bei uns war es ja wirklich damals, da hat man eine Decke hingelegt als Kind, ne? Und da waren halt so richtig, weißt du, wir wurden natürlich auch laufend abgezogen, wenn wir wirklich mal was dabei hatten, was wert war. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie so ein paar Bauklötze verkaufen wollten. Und da war das wohl so eine ziemlich coole so Kiste von meinem Vater irgendwie. Irgendwas, weiß ich auch nicht, was daran cool oder besonders oder teuer sein konnte. Aber irgendjemand kam da halt vorbei. Was kosten dann die Klötze? Dann kriegt man die Kiste dazu. Ja, klar. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, also 2-3 Mark oder so dafür bekommen. Und mein Vater, was? Ich habe die Kiste weggegeben. So, also die war
im Endeffekt natürlich viel wertvoller.
Ja, genau. Und so, das ist ja natürlich laufend passiert. Oder dann immer, egal was man gesagt hat, nee, die Hälfte gebe ich dir, weißt du, so. Was? Eine Mark? 50 Cent. Also alles war immer, egal, wenn du 50 Cent gesagt hast, was? 50 Cent, 25 Cent oder 20. Naja, aber eine ganz kurze Sache wollte ich noch sagen, weil wir jetzt nur gesagt haben, hier Hubertus Rouflet, weil wahrscheinlich kennen ja auch wirklich viele von euch, von unseren Zuhörern, die Sachen, die Hubertus geschrieben hat. Und zwar hat er ja lange, wenn ihr es jetzt nicht im Kopf habt, habt ihr ja lange für Mosaik zum Beispiel geschrieben und da auch manche von den beliebtesten Runs oder Serien oder so, diese und auch ein paar Alben und so. Und er macht jetzt auch noch einige Sachen und ich würde vorschlagen, also Robert, das hast du noch Gang Ho, wahrscheinlich hast du jetzt erstmal für die besten Comics 2021 hast du jetzt wahrscheinlich erstmal nichts groß mehr, ne?
Nee. Nee.
Genau.
Ach so, 2021, nee, habe ich. Ich dachte 21.
21, glaube ich, sage ich jetzt vor. Die besten 21, ja, genau.
Nee. Das ist das Letzte, was wirklich so beeindruckend war, dass ich da ja, gesagt habe, mein Gott, die sind echt gut, die Jungs.
Ne? Weißt du noch, damals hatte ich letztes Mal noch erzählt, dass die auch als Alisic, als wir den Preis gewonnen haben, dass die bei Angoulême, dass die auch da zu der Zeit dort waren. Das war ja ganz, ganz cool. Kannst du dich noch erinnern?
Nicht getroffen. Ja, ich weiß, aber wir haben sie nicht gesehen.
An dem stimmt doch, vielleicht war das Erlangen. Naja, wie auch immer. Genau, eine Sache noch. Wir werden das mal posten, diese Liste, die Crackerjack hier gepostet hat, also vom Tagesspiegel. Da waren übrigens auch ein paar Sachen dabei, die wir hier auch vorgestellt haben. Something is Killing the Children und Search and Destroy, was mir auch super gefallen hat, dieses Manga, von dem ich erzählt hatte. Ne? Sweet Tooth, die Ausgabe und auch ein paar von den Hommage-Sachen. Da hat ja, wie heißt er noch? Sag schon, der bekannteste Ralf, nicht Ralf König.
Ralf König?
Ne? Ja, genau, der hatte doch auch so ein Lucky Luke-Band gemacht, ja, die Hommage. Genau, und hier waren einige Sachen, echt coole Tipps. Und vielleicht noch ganz kurz die.
Wobei ich wette, könnte am besten ganz kurz beim Tagesspiegel garantiert wieder ungefähr die Hälfte irgendwelche deutschen Comics sind, die kein Schwein kennt. Also ich nicht.
Ja, das kann sein, genau. Aber hier, genau, Crackerjack hatte auch so eine Liste geschrieben: Die Bestie, Der Club der drei Schwestern Nummer 2, Niemals und Senso sind seine Tops. Und vielleicht, ich würde mir wünschen, dass das vielleicht auch Crackerjack nochmal unter die Kommentare dann schreibt, bei der diesjährigen, bei dieser Folge. Und vielleicht die anderen auch mal ihre Tops schreiben, weil ich habe hier schon gemerkt, alleine die Sachen, die Crackerjack jetzt hier geschrieben hat, ich habe die dann gleich nachgegoogelt, die Sachen, die ich nicht kannte. Und ich glaube, so kann man echt nochmal auf richtig schöne Sachen kommen, ne?
Ich glaube halt auch, oder? Das ist das Coole an diesem, also generell an unserem Format, wir beide lesen ja schon extrem unterschiedlich, also in der Konsum, hör doch mal auf zu klicken, Mensch, hol dir eine Maus ohne Klick. Entschuldigung.
Ich kann Spracheingabe machen.
Ja, dann noch besser, das ist natürlich einfach. Nee, aber das ist halt so sehr unterschiedlich und deswegen finde ich halt auch mal so die Einwände der Hörer oder die Empfehlungen der Hörer eigentlich so spannend, weil die halt außerhalb meiner Komfortzone dann sind, weil es gibt halt bestimmte Sachen, die ich erstmal per se mir nicht kaufen würde. Nicht, weil ich die doof finde, sondern weil ich gar nicht so. Du guckst halt auch bestimmte Filme nicht, du liest bestimmte Bücher nicht, einfach weil das nicht das ist, was du normalerweise konsumierst. Und dann, wenn dir jemand das empfiehlt oder den Mund wässrig macht, wie zum Beispiel, ich habe jetzt gerade nebenbei mal geguckt, dieses Monsters, was hier mit empfohlen worden ist bei der Tagesspiegel.
Genau.
Das sieht super aus. Sieht cool aus, ne? Wäre ich aber auch nicht drauf gekommen, wenn es diese komische Liste nicht gegeben hätte, ne? Also insofern. Schreibt einfach mal drüber. Ihr müsst ja nicht ihr Top 10 schreiben. Es reicht ja, keine Ahnung, das eine, was euch bewegt hat.
Hatten wir uns in diesem Jahr darüber unterhalten, Daniel, über Motor Girl? Ich glaube.
Ja, naja, Terry Moore. Genau, da haben wir es schon.
Genau, und den finde ich ja auch als Zeichner und als Geschichtenerzähler wunderbar. Und das hat mich auch. Das ist ja auch eine ältere Kiste, ich weiß. Ne?
Naja, so alt ist das. Das war doch das. Das, nee, das
letzte Motor Girl ist glaube ich relativ aktuell. Ne?
Nee, ja, da gibt es noch was dazwischen jetzt. Hat wieder,
ja. Echo, ne? Und
Echo ist noch älter. Echo ist noch älter. Ja. Oh, warte mal, das komme ich gleich raus. Ja, okay. Ich hab fast alles von dem ich kaufe. Das ist auch das ist einer der wenigen Autoren, wo du fast blind kaufen kannst, wo du auch später nachkaufen kannst, wo die, was ich so toll finde, wo die, natürlich das Artwork ist auch super, ne? Aber die Emotionalität der Geschichte, die da transportiert wird, die finde ich eigentlich jedes Mal beeindruckend. Ja. Also da ist halt diese Beziehung zwischen den Menschen so grandios gezeichnet und ob das jetzt so ein Horrorcomic ist wie hier Rachel Rising oder Echo, was eher so ein bisschen futuristisch angelangt ist oder eben so, Schmonzette will ich nicht sagen, aber wie heißt es, das erste, was Team er gemacht hat,
also
Stranger in the Paradise.
Ja, Stranger in Paradise, genau. Also das ist einfach cool. Ne? Also der hat es halt irgendwie drauf, der hat seine Nische gefunden, der hat seinen Markt gefunden, der publisht das ja alles quasi auch in seinem eigenen Verlag irgendwie und der macht das halt einfach, der macht, weil er Spaß dran hat.
Ja.
Und das ist halt super.
Ja. Deswegen. Und der kann einfach auch toll Frauen zeichnen, muss man auch dazu sagen.
Der hat ja so ganze Pin-Up-Bücher quasi, wie er. Ich meine, die sind irgendwie. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wenn du dir seine weiblichen Charaktere anguckst, die findest du in jedem Buch wieder. Also der hat so einen gewissen Typus an Frauen, den er einfach gerne zeichnet.
Genau. Aber auch wenn die so ein bisschen mollig sind, das ist so wie der Typ von nebenan irgendwie, ne? Die Frau, die wir irgendwie alle kennen und die wir sympathisch finden.
Also immer unheimlich sympathisch. Ja. Also nie irgendwie auch. auch.
Wir haben ja nicht die perfekte Superfigur, aber es gibt ja auch, ne, ich glaube bei Strangers in Paradise, Stranger in Paradise oder Strangers in Paradise, wie ist das?
Stranger. Ach, ich weiß auch gerade nicht. Ach, das ist doch vollkommen egal.
Ist ja auch egal, aber damit den beiden Mädels und die eine ist ja so ein bisschen mollig und die sieht trotzdem ja so realistisch aus und so, die muss man einfach mögen. So einfach gerne, die guckt man gerne an und ist trotzdem nicht so, dass man sagt, oh nee, was ist denn das?
Nee, das ist nicht so ein Pinner, also nicht so ein, ja? So ein Pinner-Werbegirl irgendwie.
Das ist nicht peinlich auch, ne?
Ja, aber es ist trotzdem, es hat halt was Weibliches, auch wenn es halt nicht so dieses 100% perfekte ist. Und was, vielleicht ist es gerade der Punkt, warum man ihn so mag, weil er halt einfach Menschen, die Frauen so einfängt, man, wie sie halt sind.
Ja,
ne?
Nicht ja, so ist es.
Außer meine Frau, die ist zu 100% perfekt und die Frau von Helga auch, aber ich meine so, du weißt ja.
Ich weiß dann die von Hubertus aber auch.
Natürlich, alle eigenen Frauen.
Ich weiß schon, was du meinst.
1A genau. Perfekt. Ja.
Und deine Töchter, Töchter, sage ich schon.
Meine Töchter, genau, von denen ich nur eine kenne, bisher. Ja, das Neueste war, das war Five Years. Das ist so dieser, auch, das ist schwer einzufangen. Also so ein bisschen Mystery, aber auch Crime. Also Five Years ist auch sehr zu empfehlen. Aber wie gesagt, tatsächlich wieder die gleichen Protagonisten in irgendeiner Form, nur anders aufgefangen.
Mhm. Okay, so. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal ganz kurz zu dem einen Heft kommen, was du jetzt heute vorstellen wolltest.
Ich will das vorstellen.
Was ihr sogar alle umsonst lesen könnt online bei Image Comics. Da werden wir den Link mal unten runterpacken. Und genau, würde ich mal sagen, dass wir da kurz mal drüber sprechen. Ne?
Ja,
ich habe auch ein bisschen reingelesen.
Wie ein bisschen reingelesen? Du hast die 50 Seiten etwa nicht gelesen?
Nee, also ich muss sagen, also zeichnerisch hatte mir das total gut gefallen. Ist, wobei man sagen muss, es ist auch sehr, also wenn man so ein bisschen durchblättert, ist es, also das ist einerseits eine Stärke, andererseits könnte es auch eine Schwäche sein. Ich kenne ganz viele, die es überhaupt nicht mögen, wenn der Stil so extrem variiert. Und das ist hier schon ziemlich der Fall. Also wir gehen von sehr aufwendigen, so fast wie Malerei anmutenden
fast Bildern. Fast voll, also eine Acrylmalerei oder vielleicht so wirklich gemäldeartig in gewisser Weise. Wobei du da schon siehst, das ist das Interessante, wenn du dir die ersten Panel anschaust, siehst du eigentlich alle Stile, die im späteren Comic nochmal verwurstet werden, um es mal ein bisschen platt
auf der ersten Seite meinst du, genau, da ist nochmal einmal schwarz-weiß, genau. Das ist dann fast so, genau, und das ist dann fast so ein bisschen wie Manga, so mit Rasterfolie. Dann gibt es auch noch so eine schwarz-weiß-mäßigen Dinger, die so ein bisschen, naja, ein bisschen wie Aquarell vielleicht aussehen. Aber es switcht schon ganz schön hin und her und man hat hier das Gefühl, also es macht bestimmt auch Spaß, so, ne, immer die so ein bisschen was rumzuprobieren. Aber
wir können ja erstmal sagen, welchen Comic wir reden. Wie gesagt, das ist tatsächlich, es gibt die erste Ausgabe bei Image. Ich versuche es zu verlinken und dran zu denken. Das heißt, Decorum ist bei Image erschienen. Das erste Heft, wie gesagt, hat 50 Seiten. Das sind mittlerweile sogar 12 Hefte. Also es ist eine ganze Menge schon draußen irgendwie. Ich habe es bei einem meiner letzten Bücher, die ich vorgestellt hatte, hinten im Ende als Werbung gesehen und bin davon ausgegangen, dass das halt auch eine neue Serie ist. Deswegen bin ich auf Image gekommen und war überrascht, dass da schon, ich sage jetzt mal, 12 Hefte draußen waren. Und dann sehe ich, hier liest das erste Heft online und dann habe ich das Helge gleich geschickt und dachte natürlich, dass der diensteifrig, pflichtbewusst, wie er ist, es komplett liest, dann überfliegt er das nur, hat wahrscheinlich nicht mehr als den Titel gelesen und die ersten drei Seiten angeguckt, bunte Bilder,
Nee, ich habe es auch ein bisschen gelesen, also sagen wir mal so, es fängt ja wirklich ziemlich textlastig, also was ist das Gegenteil
ohne
von textlastig?
Ja,
textarm fängt es ja an, ne? Und dann geht es aber auf einmal, also das wirkt fast, du kannst ja erstmal ein bisschen was erzählen.
Ja. Erzähl
du
also mir fällt es auch relativ schwer, dieses Buch in ein Genre zu pressen und zu sagen, grob, worum es geht, weil, wie du sagst, das hat so am Anfang.
Das hat was von Kolonialismus.
Kolonialismus, ne? Also genau so. Und dann siehst du aber gleichzeitig auch, dass da irgendwelche Roboter quasi am Werk sind. Und dann hast du einen.
Genau, die kommen mit Raumschiffen auf so eine Insel, ne, wo man denkt, okay, das sind jetzt, also Eingeborene ist wahrscheinlich politisch auch nicht mehr korrekt. Also so, da sind halt die Bewohner dieser Insel. Aber die haben auf einmal, also sie sehen halt so, ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas überhaupt. Also, die haben halt, wie soll ich sagen, sind halt mit Kriegsbemalung und haben Lendenschurz und man denkt, okay, so ein leichter Opfer primitiv, oder so. Und dann haben die aber auf einmal auch so eine, wie so eine Magie oder so Laserstrahler oder so, genau. Also das ist schon alles sehr verwunderlich. Und dann kommt auf einmal, geht so eine Art Wurmloch auf und die Raumschiffe kommen da.
Ja, und du hast fliegende Dinosaurier, also du hast einen ganz bunten Mix und wie gesagt, Raumschiffe, die kommen und dann hast du Pyramiden im Hintergrund, also Pyramiden, die so, so fraktale Strukturen in der Pyramide sind, also wo die Pyramide so als selbstähnliches Produkt wieder auftaucht.
Genau, dann kommt dann auch so eine richtig seltsame außerirdischen, so eine.
Und das Interessante ist, also das ist ein Buch, das kann jetzt ein Vorteil und ein Nachteil sein. Da ist ja vor dem ersten Kapitel immer relativ viel Text. Und in dem Fall ist dieser Text tatsächlich auch sinnführend oder zielführend. Man muss ihn quasi so ein bisschen lesen. Und das Ding hat mehrere Kapitel und spätestens in Kapitel 2 ändert sich zum einen der Zeichenstil rapide. Also du hast dann eher so diese...
Ja, auch die Textmenge, ne?
Dann also wird die Textmenge viel, viel dichter. Genau. Und sag mal, wir haben ein Mädchen, dann wirkt das Setting so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an Star Wars erinnert. Das hat mich insgesamt dann so ein bisschen an, jetzt komme ich auf den Namen nicht, diesen Film. Ach, fällt mir natürlich ein bei Gelegenheit. Also es hat mich an viele Filme, an viele bekannte Elemente erinnert und dann werden halt so Sachen eingeführt wie Kryopods und dann kriegt halt ein Mädel, unsere Hauptfigur, bekommt einen Auftrag, ein Paket abzuliefern und mit dem Paket ist schon irgendwas nicht ganz korrekt, weil sie dann halt, sie muss pünktlich da sein, bekommt das Doppelte, was sie eigentlich bekommen sollte. Da es aber irgendwie mit Komplikationen verbunden ist, handelt sie das Vierfache raus und sie liefert es, Spoiler, Spoiler, wie gesagt, erste Ausgabe, auch rechtzeitig ab und dann wird es auch ein wenig vorhersehbar und man weiß in dem Moment schon, okay, mit dem Paket ist irgendwas. Während nämlich das Paket, bevor das Paket abgeliefert wird, sehen wir eine weitere starke weibliche Hauptperson, die so ein bisschen an Skizzen von Karl Lagerfeld erinnert, also so modelmäßig auch daher schreitet an einen Typen, der eigentlich der Boss ist. Sie wird durchsucht nach Waffen, weil er natürlich sich als ich sag mal, Gang- oder Clanführer da bedroht fühlt von ihr. Aber sie hat natürlich nichts. Und nun muss ich eigentlich nicht viel mehr erzählen, ne? Während sie die nächste weibliche Protagonistin da ist und er der Kingpin dort dasteht, guckt sie auf die Uhr und wartet auf die pünktliche Lieferung dieses Paketes.
Der Kiste, genau.
Und das kommt auch. Und dieses Paket ist mit einem DNA-Siegel oder einem Handabdruck, es kann halt nur eine Person aufmachen. Und man kann tatsächlich in dem Moment eins und eins zusammenzählen, wenn jemand eine potenzielle Bedrohung darstellt, keine Waffen bei sich hat und dann wird ein Paket geliefert, was auch nur eine Person aufmachen kann. Und zufälligerweise ist es genau diese Person, die man gerade durchsucht hat. Kann man sich vorstellen, was in diesem Paket drin ist?
Klar. Kuchen.
Genau, Kuchen für den Wolf im Wald und die Flasche Rotwein und dann bricht die Hölle los in dem Moment.
Ja, das ist schon ziemlich cool gemacht, diese
Szene. Es ist verdammt cool gemacht. Also wie gesagt, gibt's gar nichts. Und am Ende treffen quasi zwei starke weibliche Charaktere aufeinander. Ich habe das Buch gemocht. Also wirklich, also ich will nicht sagen geliebt, aber ich habe es gemocht, gerade weil es optisch so von dem, ich sag mal, Einheitsbrei abweicht, weil die Zeichenstile ändern, weil es im Kern halt wirklich ein Schwarz-Weiß-Buch ist, was genial mit verschiedenen Farben akzentuiert ist, aber nicht so nach dem Motto nur so mal hier ein, zwei Farben, sondern manchmal ist es halt wirklich flashy, prismahaft, bunt, einzelne Personen. Es ist cool gemacht, es ist eine actiongeladene Geschichte, die brauchte offensichtlich 50 Seiten, um sie in Heftausgabe 1 zu erzählen. Und trotzdem hat man am Ende dieser 50 Seiten nicht das Gefühl, ey, jetzt ist man totgeschlagen, aber man möchte wissen, wie es weitergeht. Es ist so eine Mischung aus Blade Runner heißt die Geschichte, Star Wars und noch ein paar anderen Elementen, die hier irgendwie künstlerhaft verwoben sind. Es erinnern mich manche Szenen so an Sin City, aber wahrscheinlich einfach so an den...
Wegen Schwarz-Weiß.
Wegen dem Schwarz-Weiß oder diesem Close-Up, also die Heranzoomen an die Charaktere, an die Gesichtszüge, an die Mimiken irgendwie. Und dann wieder
auch. Ja, aber so, also was ich nicht, also ich fand halt wirklich das Reinkommen, fand ich wirklich ziemlich schwierig. Also ich habe es ja auch ein Stück gelesen. Aber ich fand zum Beispiel dieses, dass dazwischendurch auf einmal so eine, ja, wo dann einfach steht Kryopods und dann wird da auf einer Seite Text wird dann erklärt mit irgendwelchen Statistiken und Zahlen dann noch oder dann die Plage, was ist das eigentlich oder so. Also das finde ich irgendwie, wie soll ich sagen, so ein bisschen irgendwie für einen Comic nicht so, oder zum Beispiel wie die einzelnen Sternsysteme funktionieren, wie viele da ja, wohnen und dieser ganze Kram.
Das ist halt ein interessanter Mix. Ich habe halt auch den Eindruck, da war auch so ein bisschen ein Designer am Werk. Da ist ja auch irgendwo Mitte des Comics sitzt sie in irgendeinem so einem japanisch anmutenden Restaurant. Da wird zum einen was über diese Plage, die Menschheit heimgesucht hat. Und auf der anderen Seite dann danach wird in einem Piktogramm erklärt, wie die Street-Street-Noodles aufgebaut sind. Ne? Hier von Zwiebeln, Salz, Nudeln, Sojasauce, fermentierte Algen und tralala. Das ist irgendwie
interessant. Ist schon ganz witzig, aber gemacht. Ich finde halt eigentlich, dass man sowas eleganter verweben kann, so, weil ich finde, wenn man das liest, das stört halt irgendwie den Fluss, weil, also ich meine, stell dir vor, du hättest so eine Saga wie Star Wars und dann würden sie immer so eine Pause machen und dann irgendwas erklären oder irgendwelche Statistiken oder Grafiken zeigen, das bringt ja einfach raus.
Nee,
oder
sag mal
bei
so.
Herr der Ringe und dann ist auf einmal mittendrin, ja übrigens, gibt es folgende Religion in Mittelerde oder so, weißt du, es ist halt,
mein Kritikpunkt wäre da größer gewesen, also ich würde sagen, das wäre deplatziert gewesen, wenn es ein Comic gewesen wäre, was diese klassischen, ich sag mal 25 Seiten hätte. Und man hätte das Gefühl, man ist da irgendwie nicht betrogen worden, aber man hat da irgendwie das aufgebauscht. So, ne? Hier hast du 50 Seiten. Selbst wenn du alle Piktogramme, alle Erklärungen, alle Sachen rausnimmst, hast du immer noch ein vollwertiges Comic.
Plus ja, aber du kennst Bonus es ja, man ist ja immer so, man ist ja nicht so, dass man diese Sachen überblättert, weißt du? Man denkt ja dann so, das ist Teil des Ganzen und man hat ja eigentlich keinen Bock so, man denkt sich, das hat ja schon Sinn, dass es da drin ist. Und trotzdem denke ich dann, ja, das unterbricht jetzt aber den kompletten Lesefluss und die Spannung gerade oder so, weißt du? Weil ich irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ja, also, das macht das.
Dann hätten das vielleicht natürlich hinten dran packen sollen oder so, weißt du? Ich finde ja zum Beispiel sowas.
Aber dann wird es doch keine Arthouse-Filme geben, die natürlich aus dem klassischen Mainstream irgendwie ausbrechen.
Ja, das stimmt.
Und das ist einfach mal eine andere Art,
die sind halt,
zu erzählen irgendwie. Und das finde ich halt.
Nee, das, ach,
was?
Genau, am Ende, ja, nee, wie gesagt, ich habe es tatsächlich nicht ganz gelesen. Das lag jetzt ein bisschen an der Zeit, aber auch so ein bisschen, dass ich so dachte: Boah, jetzt ist hier diese ganze Textwüste oder so, sagen die immer die Lektoren.
Textwüste.
Wo ich jetzt gerade. Ja, irgendwie, dann braucht man immer einen Störer, damit meinen sie dann meine Bilder. auch cool, das
Aber ich habe gerade mal geguckt, weil ich mich interessiert, weil ich tatsächlich, also mich hat ja das Cover angesprochen. Also in dem Heft, was ich gelesen hatte, war dieses Cover, ihr müsst dann mal, ich weiß gar nicht, warte mal, das ist nicht das Cover, was jetzt bei Heftausgabe 1 ist, ihr müsst mal Trade Paperback, ich verlinke es euch mal, das kommt erst nächstes Jahr raus, ist nicht mehr so weit lange hin. Und da sitzt sie, dass die Protagonistin mit einem Motorrad und irgendeinem Motor von einem Flugzeug so im Hintergrund, das hat mich so ein bisschen an Terry Moore erinnert, also so diese Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ah, ja. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht und hatte erst im ersten Moment überlegt, habe ich jetzt das falsche Comic? Weil wie gesagt, diese ersten 3-4 Seiten, die sind ja schon extrem aufwendig gezeichnet, so vom Stil her, Farbtiefe, Perspektive, Art und Weise, wie das gezeichnet wird.
Ja, genau, da tun sie kurz so aufwendig ist das Ganze, so tun sie kurz und dann wird es schwarz-weiß.
Aber ich bin also, eingestiegen, dass es eher so minimalistisch ist und war fast enttäuscht, dass es eben nicht minimalistisch ist, also eher umgedreht. Und im wie gesagt, also, 2022, ja, genau, kommt das erste Trade Paperback raus. Ich weiß gar nicht, ob das das Ganze ist. Jedenfalls hat das nämlich 408 Seiten anscheinend, ich habe es nicht geguckt. Boah. Haben die nächsten Ausgaben, ich gucke gerade, wie viel das sind, wie viele Heftausgaben. Heftausgabe 1 bis 8 kannst du dir ausrechnen, ne? Also 8 durch 408. Da hat also jedes Buch, also jedes Heft in dem Fall ungefähr 50 Seiten gehabt, ne? Also es ist schon nicht schlecht. Ist ein guter Schnitt. Genau, also von mir aus, insofern Novum, anderes Stil, wie gesagt, hat Anlehnung an Star Wars sicherlich, hat Anlehnung an diverse Klassiker, die man so kennt, so von der Erscheinung und trotzdem überrascht dann immer wieder an jeder Ecke. Meine Meinung.
Genau, also ich glaube, wie gesagt, das hat mich ein bisschen, ich habe es ja nicht zu Ende gelesen, deswegen kann ich es jetzt auch nicht richtig bewerten. Ich war halt so ein bisschen überrascht über manche, ich sag mal, Designentscheidungen oder so. Ist, wie ich schon meinte, es ist ja von Hickman, ne? Und da gibt es ja oft sind ja seine Comics auch so ein bisschen, will ich sagen, verkopft oder so, also oder so ein bisschen. Ja, sind die manchmal kompliziert reinzukommen, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, er hat halt, glaube ich, immer so einen ästhetischen Aspekt oder so einen künstlerischen Aspekt. Der hat ja, Also wenn ich bei ihm, jetzt muss ich selber nochmal gucken, der hat ja diverse, also ich schaff's nicht immer alles bei ihm durchzulesen, ne? Also im Sinne von da dran zu bleiben. Der hat ein paar Sachen geschrieben, die ich vom das Manhattan Project war, glaube ich, von ihm. Das war ja auch schon so, auch rein covermäßig so ein bisschen extravaganter. Es gibt ein paar Sachen, es gibt natürlich auch diesen ganzen Mainstream-Geschichten, also Mainstream in Anführungszeichen, mit hier Fantastic Four und X-Men und Tralala. Aber es gibt halt jedes Mal auch wieder Sachen, The Black Monday Murders, God is Dead und sowas, also wo einfach, wo du merkst, da ist nicht nur die Geschichte im Fokus, also die rein textliche Geschichte, sondern auch die Art und Weise, wie ich das mit Bildern erzähle. Der hat immer verschiedene Künstler, Konzeptart sozusagen, in Comicform. Und das finde ich bei ihm halt dann immer spannender, also manchmal spannender als der Text selbst, aber in dem Fall muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich beides. Die Geschichte als solches.
Ja, ich lese es mir nochmal durch. Ja.
Vielleicht
liegt es ja, genau, ich hatte zum Beispiel dieses The Nightly News hatte ich mal gelesen von ihm.
Ja.
Und da ging es mir halt auch so ähnlich. Das war, ist, glaube ich, eigentlich eine ganz coole, ich weiß gar nicht, ob ich es dann hier vorgestellt habe, weil ich glaube, ich habe es dann auch nicht zu Ende gelesen, weil das war so, war super politisch und so, ne? Aber war teilweise halt so mit so vielen irgendwie irgendwelche Leute, die im Fernsehen was sagen, und da wurden halt eigentlich, bestand fast das ganze Comic aus irgendwie verschiedensten Perspektiven und Medienschnipseln und Zeitungsschnipseln und sonst was. Und so war es halt, wie soll ich sagen, halt vom Konzept her irgendwie originell und cool, aber halt, du warst halt nie in so einem Lesefluss. Und ganz bisschen hatte mich das halt auch daran erinnert. Aber wie gesagt, ich habe zu wenig gelesen, um da jetzt wirklich...
Na, wie gesagt, ihr habt ja die Chance, das, wie gesagt, vollkommen kostenlos die erste Ausgabe zu lesen, wobei sich die... Ihr müsst die auf etwas, einem etwas größeren Tablet lesen. Hat man ja auch die Frage, was wir da so empfehlen. Also ich bin da jetzt so markenübergreifend, also für alles offen. Aber es ist tatsächlich so, dass das auf meinem Tablet, musste ich es immer ein bisschen runterzoomen. Irgendwie, es hat nicht drauf gepasst. Also du brauchst schon ein bisschen größeres. Das war ein bisschen doof. Also, also rein die Online-Variante war da nicht ganz so easy peasy zu lesen. Aber kostenlos, was ein Geschenken-Gaul, schaut man nicht ins Maul, ihr kennt das.
Genau, und da kann man ja auch übrigens noch klicken, ne? Read Other First Issues, gibt es da so einen Punkt darunter, und da kann man, also gibt es echt einiges, was man mal, wo man mal so reinlesen kann. Auch viele Sachen, über die wir gesprochen haben übrigens. Und da würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, kann man sich mal so ein bisschen durchklicken hier. Ich sehe hier, was wir zum Beispiel hatten. Bitch Planet habe ich vorgestellt, Birthright habe ich vorgestellt, Bitterroot habe ich vorgestellt, Black Magic habe ich vorgestellt. Black Science habe ich vorgestellt.
Bitterroot, hast du komplett gelesen? Ich habe vorgestellt.
Helge, hatte ich auch mal, glaube ich, so. Na, kommen wir wahrscheinlich beide dann, ja. Chu war auch Chrononauts.
Was ich nicht verstehe, man muss ja bei Image sagen, dass man über 18 ist, um das zu lesen. Erstens ist diese Abfrage total sinnlos, sinnfrei. Ja, bist du 18? Natürlich bin ich 18. Klick weiter. davon mal abgesehen, das kann man sich eigentlich auch sparen in dem Kontext. Aber ich wüsste nicht, bei Heftausgabe 1... Warum jetzt unbedingt 18, aber...
Nee, habe ich auch nichts gesehen.
Ich meine, ganz am Ende, ja, ne, aber da sind die Amis wahrscheinlich, die sind da bei manchen ziemlich brüde und bei manchen halt nicht, warum auch immer. Naja.
Genau. So, wir wollten jetzt mal zum nächsten Special kommen, würde ich vorschlagen. Und zwar halt das, was Hubertus vorstellen wollte, nochmal natürlich eine Serie, die die meisten von euch, also mindestens schon mal was von gehört haben, Black Sad. Wir können ja vielleicht ganz kurz mal, also du hast es ja auch teilweise
gelesen, ich habe die ersten... Boah, 4 oder 5 Bände auch gelesen und sogar diesen Art-Band.
Es gab ja noch so Making-of.
Ja, Making-of, ne? Making-of, genau. Ich fand, als ich das erste Mal gelesen habe, fand ich es einfach schon verdammt cool, dieses, ich sag mal, Crime-Noir mit Tieren irgendwie, ne? Dem Detective, der, was ist der, Jaguar? Irgendeine Katzen.
Und ein Panther. Eine schwarze Katze, eine große schwarze Katze halt. Ne? Aber es wird nicht so genau klar. Also Panther, ja, ich würde sagen Panther, aber irgendwo habe ich auch gelesen, das soll eigentlich nur ein großer, schwarzer, starker Kater sein.
Eine große, schwarze Miezekatze halt. Also
die egal. Große, schwarze Miezekatze. Ja, das ist aber eine gute Frage, weil die Körper sind ja alle vermenschlicht. Ne? Die hast ja nur die Köpfe und teilweise die Gliedmaße.
Ja, aber ich fand, und da fand ich,
die,
das
Cool, und das sind dieser... immer so filigrane Finger und Hände und die Männer so, und je reptilienartiger sie werden, dann sind die schon sind das richtige Klauen, aber eben auch doch eher animalisch. Aber ansonsten, die Körper sind ja vermenschlicht, die haben dann halt nur eben diese Köpfe von der entsprechenden Tiere.
Und in der Vorbereitung habe ich geguckt, wie alt das Ding ist, in Anführungszeichen, und da kam ich mir Wahnsinn. Wieder richtig alt vor, weil ich hätte
echt, jetzt, ja?
Hätte ich gesagt, pass auf, ja, das ist vielleicht so 5, 6 Jahre alt. Und dann gucke ich so.
Du, ehrlich gesagt, ja.
Das ist 20 Jahre plus oder irgend sowas, ne?
Und ich dachte, das wäre vor 10 Jahren. Und da dachte ich, nee, das ist ja schon jetzt 20 Jahre her, ne?
Boah, ehrlich.
Ja, ja.
Krass.
Als es 2001. Und, aber man muss auch dazu sagen, oder ja, man muss sagen, es hat die Qualität behalten. Also, es ist weder extrem besser noch extrem schlecht von den Zeichnungen her, ne? Also, es ist eine gleichbleibende Qualität. Von so, allein vom Artwork her, von 2001 bis heute.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Weil du hast, ne? Es gibt ja so andere Comics, wo du denkst, also wenn du die anguckst, denkst du, das ist schon ein bisschen älter. Ne? Ich sag mal hier Valerie und Veronique, wie das zum Beispiel heißt.
Ja.
Ist okay, ist gut, aber du siehst halt, da hängt ein bisschen Zeit schon in der Luft. Hier bei denen, das hätte auch gestern rauskommen können und ich glaube, es hätte keiner groß gemerkt.
Ja. Ich glaube, das liegt halt daran, dass es nicht computerkoloriert ist oder so, ne? Nicht irgendwie sich an irgendeinen Stil oder so, nicht probiert irgendwie einen modernen Stil zu finden, sondern es war damals schon, ich glaube, ist der Zeichner nicht auch ein alter Disney-Zeichner gewesen?
Ja.
Genau, weil das merkt man
in Zeichen. Ein junger Disney-Zeichner,
oder, genau,
ist dann erst so Disney gegangen später, ne?
Genau. Oder war er vorher bei Disney?
Nee, ich denke, also das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber er ist ja, die lernten sich dann kennen, auch bei einer Schule, die beiden, also Szenarist und Zeichner. Und später dann ist der Zeichner nach Paris, also in die Disney-Studios gegangen. Und der andere blieb ja in Spanien, aber die haben weiter zusammengearbeitet. Also ich glaube, das ist jetzt danach passiert. Obwohl der 2001, das weiß ich nicht, das kann ich nicht mal genau. Es gibt auch wenig Material, also ich habe jetzt nicht allzu viel gefunden. Ne? Vielleicht müsste man auch noch tiefer graben im Internet, um etwas zu entdecken oder etwas zu finden über ihr Leben. Es gibt schon einiges, ja doch, Mann.
Aber das nennt sich Anthropomorph, nennt sich das doch, ne? Oder?
Ja.
Anthropomorph, das ist ja so typisch Disney halt auch, ne? Weil da gibt es sozusagen ohne Ende, dass die deswegen. Genau. Also passt ja auch total.
Ja, das ist ja wie im Prinzip, die leben ja in Städten. Gut, das sind amerikanische Städte, die sind auch als solche ganz konkret erkennbar. New York, Los Angeles, New Orleans. Aber man könnte auch sagen, das ist in Entenhausen, ne? Nur eben für Erwachsene. Entenhausen für Erwachsene, ne?
Das stimmt. Ist, ja. Genau, aber ich meine, deswegen, das ist halt, ich glaube, deswegen ist es so zeitlos, weil das ist, wenn man sich zum Beispiel diese ersten Computerkolorierungen anguckt, da merkt man auch richtig, da gab es halt Photoshop neu und da hatten sie alle diesen Airbrush und haben da so ein bisschen reingesprüht. Ne? Aber hier ist es halt so, das ist halt so eine klassische, vom Prinzip her klassische, coole Aquarellmäßige, also so wirklich Artworks halt.
Ja. Aber es ist doch, ich frage mal jetzt so blöd als nicht Artworker, das ist doch am Computer schon gemacht, 2001, oder denkst du nicht?
Ich glaube, der hat wirklich alles
mit der Hand.
Mit der Hand, ja.
So sieht es aus, aber heute ist ja alles möglich und deswegen dachte ich, vielleicht hat er die letzten Bände dann doch schon.
Also gute Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass der das wirklich so durchgezogen hat, ja. Vielleicht halt im Nachhinein nochmal ein bisschen was, weiß ich nicht, Kontraste hoch oder was auch immer, was man so machen kann, ne? Aber ich glaube, Na, wie auch immer, erzähl doch mal ein bisschen. Oder sollen wir erst mal erzählen, was wir noch in Erinnerung haben und wie wir.
Ja, genau.
Weil ich kann ja mal.
Korrigiere dann.
Eine Sache, die mich immer daran so ein bisschen gestört hat, war ja wirklich ein. Also, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass es so lange her ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass meine ganzen Freunde zu der Zeit oder Comic-Freunde oder Grafikdesign und diese ganzen. Also, so eine Leute halt, ne, dass die halt so mega begeistert waren und es halt wirklich so ein extremer Hype zu der Zeit war. Und ich das dann gelesen hatte und dann irgendwie gedacht habe, ja, aber warum denn die Tiere? Also das sieht halt cooler aus, aber ich muss sagen, ich fand es halt so ein bisschen, okay, die kluge Katze, ja, super. Der brutale Gorilla, dann auch die Bösen, was war das nochmal? Das waren also
meistens Reptilien, also.
Genau, das die böse Schlange oder so, ne? So. Das war halt so, das ist ja aber super originell, ne? Und dann halt dieses Noir-Ding, also der hat sogar einen Trenchcoat an, ja? Also es ist halt einfach 1:1, ne? Und aber auf einmal hat er halt diesen Kopf, was halt einfach cooler aussieht, aber von der Geschichte ist halt nichts, aber auch wirklich gar nichts. Also wie du schon meintest, die Stadt ist auf einmal New York. Also warum ist es nicht ein bisschen irgendwie Katzen-New York oder so ein bisschen irgendwie anders oder cooler oder so? Also ich war da wirklich, ehrlich gesagt, so ein bisschen deshalb enttäuscht, weil es meiner Meinung nach irgendwie gar keinen Grund gab, außer ich kann halt geiler irgendwie Tiere malen oder so, da Tiere reinzusetzen oder so, ne? Und ich hatte mir da mehr versprochen.
Aber ich
hatte einen besonderen...
Ja, aber ganz kurz noch, ich als Nicht-Künstler oder als nicht derjenige, der gut zeichnen kann, mich hat das Artwork halt immer umgehauen. Ich habe da gar nicht hingedacht, okay, das hätte man auch mit Menschen machen können, weil dann wäre es langweilig gewesen. Gerade diese.
Ja, diese, das sehe ich auch so.
Ja.
Das hätte diesen ästhetischen Reiz, den es ja gerade dadurch bekommt,
klar,
dass es eben vermenschlichte Tiere sind. Mit Tierkörpern irgendwie, aber auch teilweise mit. Dadurch sieht das ja auch einfach so. Ja, so ganz besonders aus.
Und ja, aber irgendwie habe ich halt das Gefühl gehabt, okay, der raucht dann trotzdem eine ganz normale Zigarette. Also irgendwie habe ich halt gedacht, ey, kann er nicht Katzengras essen? Kann er nicht, also irgendwas, was sozusagen so vom Prinzip her...
Das finde ich gar nicht so interessant. Ich finde es gerade dieser Kontrast, also Teile, die wir kennen, die uns bekannt vorkommen, ja, der hat eine ganz normale, was weiß ich, ist ja so eine Art Dashiell Hammett oder eher an, wie heißt denn der andere?
Humphrey Bogart?
Der auch den Hardboiled Romane schrieb. Ja, naja, kommen wir noch drauf. Aber gerade dadurch, also jedenfalls haben die Gegenstände in der Hand, und das ist ja das Interessante, die uns bekannt vorkommen, oder es taucht der Filmproduzent gleich im ersten, da heißt Selznick, aber nicht wie David O. Selznick, der wird übrigens ein bisschen anders geschrieben. Und es tauchen auch immer wieder, ich habe mir das ja nochmal durchgelesen, bekannte Figuren aus der amerikanischen Geschichte, Politik, Kulturgeschichte auf, die einen realen Hintergrund haben. Ja, die gab es wirklich,
ja.
Aber die sind jetzt nochmal irgendwie gepimpt worden. Mhm. Also nochmal aufgeblasen, also nochmal verstärkt worden in ihren Charakterzügen. Also meistens geht es ja um Mord und Totschlag, und so weit ging es bei den realen Figuren dann nicht. Ja, also ich würde jetzt vorgreifen, aber im sechsten Band ist beispielsweise eine der fiesen Hintermänner ist der Mann, der New York erfand, der berühmte, kennt ihr vielleicht, Robert Moses.
Ja, da gab es auch ein cooles Comic bei Carlson, genau.
Richtig, ja. Also der früher aufs Automobil setzte, dann diese Parkways bauen ließ und die zu den Stränden führten, sodass die Mittelschicht dann auch gleich dann an die, was hier, nicht Long Island, aber na, wie heißt denn das, südlich von, hey, du kennst ja auch Brooklyn, so südlich von Brooklyn, zu diesem großen, bekannten Badestrand, wo alle dann hinfahren.
Ah ja, okay.
Ihr wisst Bescheid, ne? Also dieses Lissabon, dass da alle hinfahren konnten, und hat natürlich auch vieles verbaut, und er ist da auch über Leichen gegangen, aber jetzt nur im übertragenen Sinne. Und in dem Band 6, jetzt habe ich aber wirklich schon vorgegriffen, da ist es halt eine Figur, die wirklich super fies ist. Ja? Und das kann man mit der realen Figur, könnte man das nicht machen. Aber dadurch besteht eben auch der Reiz. Also du kannst die Geschichte als normale Detektivgeschichte lesen. Mhm. Zweitens, der Reiz, diese als Figuren, die Figuren als Tiere, als vermenschlichte Tiere zu betrachten. Und drittens, dass du gleichzeitig etwas erfährst aus der Historie, was sich wirklich so zugetragen hat, aber trotzdem Tode irgendwie so anders. So ähnlich. Ne? Also du musst dann immer nochmal nachblättern. Also die ganzen Beatniks tauchen auf aus den 50er Jahren, und die heißen auch so ähnlich. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie sie im Comic heißen, aber es ist ganz klar zu erkennen, dass es Allen Ginsberg ist, das eine, und Jack Kerouac, ne? Die dann auch noch eine besondere Rolle in dem Amarillo spielen, in dem vierten Band. Ja, also das finde ich interessant. Das hättest du nicht machen können, wenn du jetzt so, sagen wir mal, das sind Katzen, die dann auch Katzenzigaretten rauchen oder irgendwas.
Ja, das wäre so lächerlich.
Lächerlich, und das wäre nicht. Und gerade dadurch lernst du viel kennen, oder im dritten Band, jetzt habe ich alles durcheinander, eigentlich wollte ich so schön chronologisch vorgehen.
Alles kaputt
aber jedenfalls an dem Ende. Aber da hast du in einer Figur eines Wissenschaftlers, da hast du den Werner von Braun, ja, der dann
cool.
USA rüberging. Da hast du dann den Robert Oppenheimer, einen der Väter der Atombombe. Du hast auch Edward Teller drin, der Wasserstoffbombe.
Was waren das denn für Tiere? Was war der von Braun
dazu? Das ist ein Uhu oder ein Kauz. Also, also auch ein Wissenschaftler. Ne? Also
so ein kluger
Typ, so in sich gekehrt. Ist nicht ganz sicherlich der Werner von Braun. Ne? Und der... Und die Figur noch, den habe ich da auch irgendwie drin entdeckt, ich weiß noch, der Atomspion, das war ein ganz bekannter Fall, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, vergangenes Jahrhundert, Klaus Fuchs. Nämlich Klaus Fuchs, doch so hieß der Klaus Fuchs, glaube ich.
Ich bin
genau, jetzt Klaus Fuchs hieß er, genau. Der dann ausgetauscht wurde, der für die Sowjetunion spioniert hat damals in den USA. Und der ist auch da drin, weil dieser Typ, also im Prinzip setzt sich diese Figuren aus mehreren anderen Figuren, die wir alle kennen, zusammen. Und das macht das Besondere aus. Und das hättest du in einer völlig fiktiven Welt ja nie so hinkriegen können,
weißt ja.
du? Und deswegen funktioniert es nur so, denke ich.
Ja, ich muss auch natürlich jetzt sagen, ich habe das ein bisschen überspitzt auch jetzt gesagt. Ich habe natürlich, also ich finde diese Serie natürlich auch genial, aber ich glaube, dass ich zu der Zeit so ein bisschen gedacht hatte, so irgendwie so klischee-mäßig irgendwie. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, aber ich meine, das kennt ihr auch, wenn ihr so von allen Seiten halt hört, dass das Beste, was es überhaupt gibt, dass man dann halt irgendwie, ja, manchmal so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen der probiert dann, aber an der Stelle oder so, also dieses so...
Also es gibt auch durchaus Sachen, dazu können wir auch noch kommen, ich meine, ich weiß nicht, inwieweit ihr noch die Geschichten jetzt so im Kopf habt, die sind, also es gibt ja auch, es gibt auch was zu, bemängeln ist schwer, das wäre auf sehr hohem Niveau schon jetzt, ne?
Ist ja also klar.
Also, weil das ist einfach...
Hat, glaube ich, auch ohne Ende Preise bekommen und
ja,
so.
Ja, das ja, ist ja, und zu Recht.
Auf jeden Fall.
Es ist manchmal etwas, wie soll ich sagen, überkonstruiert, die Geschichten, also überkomplex.
Lass uns mal ganz kurz, die Hörer jetzt nicht ganz verlieren.
Genau, okay, ja.
Genau, vielleicht sagst du jetzt einfach nochmal kurz, vom Prinzip her, worum geht's?
Ja, so. Genau, es geht um einen Detektiven, also wie wir es ihn kennen, aus so aus alten amerikanischen Schwarz-Weiß-Krimis, diesen typischen Detektiv, der dort... in seinem Büro sitzt, nicht zu beißen hat, also irgendwie von einem Fall zum anderen sich hangeln muss.
Bisschen runtergekommen.
Schon ein bisschen runtergekommen. Der sieht immer ziemlich elegant aus, unser Typ. Ne?
Also aber das Büro sagt, so, man merkt, der hat nicht
mehr, läuft sich halt nicht. Ne? Ja, ja. So alles ist genau so ein Typ. Und bei dem dann irgendwann wieder natürlich eine schöne Frau anklingelt und sagt, ich habe da ein Problem oder so. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht konkret, jetzt fällt mir jetzt nichts ein, aber so in der Art ist es halt. Ne? So, und das spielt auch, also man würde die Zeit jetzt so nicht in den 20er oder 30er Jahren, sondern in den 50er, 60ern, ja, Anfang der 60er, so 40er, 50er, teilweise so habe ich mich auch an Mad Men erinnert, gefühlt, an die Fernsehserie. Ne?
Stimmt.
So gerade diese Beatniks, die wir dort auch noch erleben, also so in den 50er Jahren.
Aber ist Mad Men nicht in den 20ern oder bin ich da jetzt irgendwie auf
dem... Nee, Mad Men spielt in den 50ern, also beginnt Ende der 50er und spielt hauptsächlich aber in den 60er
Jahren. Okay, so spät erst, ich hätte es,
ja. Ja, weil sie da noch, die rauchen ja da ohne Ende. Und das ist ja fast schon wie eine Parodie auf diese Zeit.
Und immer nur am Saufen
und Rauchen. Nur Saufen und Rauchen, das ist ja eine aus für die andere. Also das hat man so übertrieben, aber ja, irgendwie, wenn ich mich so recht erinnere...
So war es gewesen.
So war es, ne? Nee, aber so und... Und dieser Typ, also dieser Detektiv, der stolpert immer mehr oder weniger zufällig dann in irgendwelche Fälle rein, die auch sehr, wo es auch wirklich zur Sache geht. Also sie sehr Kämpfe, Intrigen, die sehr brutal ausgefochten werden, also mit sehr brutalen Mitteln. Ja, also es wird nicht an Blut gespart, nicht an Gewalt, nicht an, also da geht es richtig zur Sache. Und das ist auch noch etwas, was ich hier ganz besonders finde, wenn man zum Beispiel sieht, wie dort eine Frau, würde ich sagen, meistens die Frauen sind so Rehe, also werden als Rehe dargestellt oder als süße Katzen. Ja, das klingt jetzt alles komisch, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Hörer das den Black Sad schon gelesen und zumindest mal dann rumgeblättert haben, dass die dann... Wenn die in der Stunde ihres Todes, dann sehen die so grässlich aus, so grässlich verzerrt aus, also so richtig, dass sie, wenn die eines grausamen Todes sterben, das sieht richtig brutal aus. Also das ist nicht kein süßer Tod, sondern das sieht richtig gemein aus. Ne?
Ja.
Und das hat mich, das fand ich, also wenn ich jetzt noch so Bilder so sehe, das beginnt ja gleich, die erste Geschichte beginnt ja gleich mit dem Tod eines Starlets, also einer Schauspielerin, die mehr oder weniger begabt, oder die irgendwie nur hochschlafen will und die sieht einfach nicht mehr hübsch aus, dann als dahingemeuchelte. Ja, und das, ja, so wie man das vielleicht aus irgendwelchen Polizeiakten vielleicht, die unter Verschluss gehalten werden, Bildern kennen würde. Ja, das ist das Besondere. So, und im ersten, im ersten Krimi da, also im ersten Krimi, in diesem ersten Film Noir, so könnte man ja auch dazu sagen, da geht es halt um Irgendwo zwischen den Schatten heißt dieser, und der ist tatsächlich 2000 schon erschienen. Ja, sehe ich gerade. Da sucht der Black Sat nach dem Mörder seiner Ex-Geliebten, also das ist dieses besagte Starlet, die als Schauspielerin irgendwie dort im Filmgeschäft tätig war oder tätig werden wollte. Und dann irgendwann merkt er aber, dass der Mörder von gedeckt wird, dass er über super politische Verbindungen verfügt und auch Einfluss auf die Strafverfolgungsbehörden nimmt. Ne? Und er bekommt Hilfe von einem befreundeten Polizeichef, Smirnov, das ist, glaube ich, ein Wolf, der ist als Wolf dargestellt, und dessen Mitarbeiter, sozusagen der zweite Sheriff an seiner Seite, ist ein Fuchs. Den Namen habe ich jetzt nicht auf Lager. So, also Wolf und Fuchs als ermittelnde Organe sozusagen der Polizei. Ja, und dann nimmt Black Sat gleich zum Schluss nimmt er selbst also sozusagen die Sache in die Hand und richtet, so, er übt Selbstjustiz quasi, ne?
Man echt nochmal sagen muss, ich klicke hier gerade nochmal so ein bisschen, durch die Bilder gerade, was halt wirklich, also die Optik, die macht halt einfach so viel aus, ne? Mhm. Das ist sehr, und teilweise ist halt auch so, wie soll ich sagen, das ist halt auch natürlich, dadurch, dass es Tiere sind, kann man die teilweise auch so, so total in so eine cartoonige Richtung ziehen. Ne? Also dass die so richtig, diese Wiesel dann so richtig fies gucken. Und hier zum Beispiel gibt es gerade eine Szene, wo sich hier auch so ein Puma oder sowas so verwundert umdreht und dann quillen so wirklich die Augen raus. Also so wirklich voll, voll witzig. Also da steckt auch so viel Bewegung drin. Ja, ne? Das ist halt auch total Disney-mäßig, dass es halt alles, die Perspektiven mal von oben, mal von unten, dramatisch immer und halt viel Bewegung in den ganzen Figuren und so. Das ist wirklich einfach toll gemacht, ne? Und ja, die Frauen sehen auch immer super aus.
Ja, die sehen immer super aus. Man muss sich auch wirklich Zeit nehmen, um einen Band zu genießen. Nicht? Also die blättert man nicht einfach durch, man kann sich die Bilder unendlich anschauen, diese Detailtreue, diese Detailverliebtheit.
Ja, guck mal, was hier hinten alles los ist. Ne? Ja. Da ist gerade so eine Szene, wo sie durch einen Park laufen und dann sieht man da im Hintergrund, keine Ahnung, wie die Gitarre spielen und musizieren, und das sind so eine Details eigentlich. Ne?
Es gibt immer was zu entdecken, nicht? Gerade auf den Totalen oder wenn er so oben zum Beispiel sein Detektivbüro dort, wenn wir da von oben so runterschauen. Hallo.
Das hört keiner aus.
Achso, okay. Das hat keiner gehört außer uns. Okay,
nee, ich weiß nicht, worum es geht. Das ist hier.
Ah, okay. Das siehst du, und ich weiß gar nicht, wie hier die Technik so funktioniert. Nee, Daniel, erinnerst du dich noch, oder ist dir der Name ein Begriff? Oliver Harrington? Ich weiß nicht, ob dir der Name. Der hat mal für. Naja, eigentlich nicht, ne? Dazu bist du zu jung. Nee. Oliver Harrington. Manchmal haben mich die Bilder, einige Zeichnungen haben mich an diesen Oliver Harrington. Das war ein Afroamerikaner, der ist in die DDR gekommen, Anfang der 60er Jahre. Und du hast nur jetzt schon, genau. Und der ist in den 60er Jahren ein Illustrator. Und der hat politisch kritische Illustrationen gemacht. Meistens geht es um Rassismus in den USA, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Aber irgendwie hat mich der Strich teilweise daran erinnert. Oder irgendwie diese Atmosphäre, die hier auch in Black Sat zur Geltung kommt. Das Witzige war mal an Oliver Harrington, das fällt mir so nebenbei ein, vielleicht gibt es ja auch Hörer, die noch die DDR-Zeit oder damals mitgemacht haben oder irgendwie noch kennen. Das Witzige war immer, der hat, wie gesagt, ist der 61 oder 62, also zu Beginn der 60er in die DDR gekommen und der ist Anfang der 90er gestorben. Er war auch damals schon nicht mehr der Jüngste. Und hat dann hier für verschiedene, zum Beispiel für den Eulenspiegel gezeichnet, fürs Magazin und für andere Illustrierte in der DDR. Und Der war aber nie wieder in den USA. Und das Witzige war, du hast dann gesehen, selbst wenn der nachher so Zeichnungen in den 70er oder 80er Jahren spielte, das waren immer noch Autos, wie sie in Kuba auf der Straße fahren. Das sind immer noch so 50er Jahre. Auch die Polizisten, das war alles die Uniform. Inzwischen kanntest du auch viele, es gab auch in der DDR Filme, die Jetztzeit der USA abbilden, nicht? Mit Polizei und was weiß ich, ne? Und das ist ja, Moment mal, die fahren auch nicht mehr solche Autos. Der hat immer noch diesen Strich darauf gehabt, die sahen immer noch aus wie 1955, obwohl die ganze Geschichte dann irgendwie 1985 spielen sollte. Also fand ich immer besonders irgendwie skurril oder lustig.
In der Zeit hängen geblieben.
Aber vieles erinnert mich daran so vom
weil es auch Strich, genau, ne? Weil es auch 50er, 60er ja, auch ist und ja, diese, weiß nicht, diese Buntfaltenrosen und.
Vielleicht ist es das, aber. Irgendwie ist auch am Strich, gerade in diesem New Orleans Band, das war, glaube ich, die in der Hölle, oder? Also dieser vierte Band der Serie, da ist mir das besonders aufgefallen. Ja. Na gut, das nur nebenbei. Also ich dachte, aber ihr seid alle wesentlich jünger als ich, alter Mann hier. Gut, noch kurz dazu. Also der erste Band mit einem... Ja, wie sagt man
das? Ist es so, dass jedes Band, jeder Band, also
ist nee, der letzte nicht, der sechste jetzt nicht, aber ansonsten sind das immer abgeschlossene Geschichten. Aber übergreifend über die einzelnen Geschichten tauchen immer wieder Figuren auf. Zum Beispiel dieser besagte Smirnoff, ne, mit seinem der Wolf und der Fuchs, die irgendwie Band 3 oder 4 oder im letzten kommen die auch mal wieder da. Oder er hat auch eine, nein, ich will nicht zu viel verraten, weil einiges nimmt Bezug auf den letzten Band. Band 6, der Wiesel zum Beispiel, dieser kleine Wiesel, der da auftaucht im Band 2, das wird ja sein Partner. Der ist ja im ersten Band, soweit ich weiß, noch nicht dabei. Aber im zweiten taucht er dann auf und dadurch hat er so eine Art Sidekick an seiner Seite. Ja, und er kann einfach auch, er muss nicht mehr monologisieren, er kann dann auch bestimmte Probleme im Dialog ausdrücken, wenn er da jemanden zur Seite hat, der für ihn das Ohr ist sozusagen. Ja. Mhm. Und das ist eben dieser Wiesel, der auch noch bald sein. Klar, bei einer Zeitung arbeitet. Ja. Der zweite Band ist, also die sind auch alle thematisch, die haben immer ein bestimmtes Thema. Ne? Der erste Band war eine ganz normale Hardboiled-Story. Die Stadt konnte ich nicht so richtig ausmachen, das soll aber spielen beim Filmgeschäft. Aber das ist also auch noch nicht so genau festgelegt. Viele meinen ja, der erste Band wäre der beste gewesen. Kann ich gar nicht mal so sagen. Und mir gefallen alle Bände gut. Obwohl einige von der Story her nicht schwächer sind, aber so ein paar, ich sag dazu gleich nochmal was, so ein paar Kanten haben, wo ich sage, überzeugt mich nicht. Aber anders als im Film, guck mal, wenn wir zum Beispiel Star Wars oder Indiana Jones, diese großen Blockbuster uns anschauen, da hat doch jeder einen Favoriten, oder?
Ja, denke ich schon.
Daniel, wie siehst du das?
Auf jeden Fall.
Du sagst doch, ne? Also entweder der erste Teil hat mir am besten oder der vierte oder so.
Und bei diesem, ist bei Comics meistens auch so, glaube ich.
Gibt es bei euch? Das ist mir hier nicht so. Das wollte ich ja. Ich wollte extra, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, so mehr, also ja, so gut ich konnte, wollte ich das wirklich, dass einer mir besonders vielleicht gefällt oder einer nicht oder was sage, das nicht so. Aber es ist komischerweise mir anders gegangen.
Ich glaube, nein. Nicht so machen. Ich meine, sowas bei Asterix oder so, da weiß man ganz genau, das würde man am liebsten nochmal lesen.
Und die Krawattenstadt würde ich zum Beispiel beispielsweise.
Und auch bei lustigen Taschenbüchern oder so, da weiß man ganz genau, die mit Dagobert Duck vielleicht gefallen am besten oder diese Geschichte war total witzig.
Mit den Panzerknackern,
Dagobert Duck. Genau, mit den Panzerknackern vielleicht, ja.
Das stimmt. Also komischerweise, okay. Na gut, also jedenfalls, jeder Band hat ein Thema. Das zweite widmet sich dem Thema Rassismus. Da geht es um eine Frau, die...
Wie wird es dargestellt? Weil eigentlich ist doch sozusagen da jede... Also das sind ja wirklich Tierrassen sozusagen. Also das heißt ja, eigentlich ist ja jedes Tier ist eine andere Rasse. Geht es da auch trotzdem nur um schwarze Tiere und weiße Tiere?
Ja, tatsächlich. Oder? Und hier geht es um weiße Tiere, die sozusagen der, was weiß ich, Nazi-Party oder der Aryan Front oder wie die hießen, also diesen Nazi-Parteien in den USA angehören. Das sind tatsächlich entweder Polarfüchse oder Eisbären, also weißfällige Tiere.
Das ist vor dem Aussterben bedrohte Tiere. Weißer Albino-Elefanten.
Es sieht wirklich teilweise gruselig aus. Ne? Und die sehen sich auch noch im Ku Klux Klan. Guck mal, sowas würde auch nicht funktionieren.
Ja,
da gibt es einen Ku Klux Klan. Und dann weiß jeder sofort, aha, ja natürlich, weißt du, da kann jeder was mit anfangen, als wenn das in irgendeinem nirgendwo in Katzenstadt spielt. Ne? Und da geht es um dieses Thema Rassismus halt und da geht es um ein verschwundenes Kind. Aber zum Schluss stellt sich alles wieder ganz anders dar, obwohl es immer noch das Hauptthema bleibt. Mhm. Rassismus auf alle, sagen wir mal, von der fünften bis zur letzten Seite. Die Katze ist plötzlich auch, also unser Kater, unser Black Sad, ist plötzlich auch ein Schwarzer. Also jedenfalls ist er, ja, wird da als solcher dann, soll aus der Kneipe dort fliegen und gerät in eine Prügelei.
Ist halt keine weiße Katze jedenfalls.
Ist keine weiße Katze, richtig. Hm. Das funktioniert doch alles prima. Also die Geschichte ist die, dass ein Mann, der Polizeipräsident dort, das ist dieser Eisbär oder Polizeichef dieser Stadt, das ist ein Eisbär. Und das stellt sich zum Schluss heraus. Darf man spoilern hier? Oder wie ist es hier?
Bisschen schon.
Vielleicht lieber nicht zu viel, wie du willst.
Ich meine, die Geschichte ist 2004, ne? Die ist von 2004. Die ist jetzt 15, ja. 16, 17 Jahre alt.
Aber kennen bestimmt viele der Hörer dann auch nicht, vielleicht.
Ja, okay, muss ich ja nicht. Ja. Aber es gibt eben Sachen, die mich dort. Also, wie gesagt, alles perfekt, aber ich sag's jetzt einfach mal, sonst ist es schwer, das zu verstehen, was mich so ein bisschen gestört hat, weil manchmal ist eine bestimmte Figurenentwicklung, die überzeugt mich nicht ganz. Die finde ich ein bisschen, da knackst plötzlich irgendwie. Also zum Beispiel dieser Eisbär, der kommt in ein Viertel mit seiner schwarzen Freundin. Mhm. Ja, also der ist nicht von vornherein der Böse sozusagen, sondern ganz normal, der hat eine Beziehung zu einer schwarzen Frau. Will aber aufsteigen und macht sich dann die falschen Freunde sozusagen zu. Mhm. Die kommen dann zu ihm. So. Alles, das stellt sich nachher als, weiter. Also jedenfalls, und er verrät seine Frau, obwohl die ein Kind oder Zwillinge von ihm erwartet. Und das nehme ich so nicht ganz ab. Also das ist zu kurz gezeichnet. Das ist auf zwei Seiten dann plötzlich, ja, der hatte da irgendwelche Rassistenfreunde und jetzt gibt er dafür seine Frau. Das ist,
hätten sie den ein, zwei Seiten mehr geben müssen.
Sozusagen. Ja, also diese plötzlich, dass er, wie kommt denn dieser Wandel in seinem, also dieser Bewusstseinswandel zustande? Mhm. Ne? Ich gebe doch dann die Frau meines Herzens. Und man sieht ja wirklich in Bildern, wie er so mit der herzt und mit der dann geht durch die und plötzlich sagt dann, nee, ich will hier Aufstieg machen und die setzt dann im Wald aus, nicht? Und die geht dann zugrunde. Also ich meine, das fand ich jetzt, das hätte man anders lösen müssen. Ich meine, das stimmt, es ist nicht so, dass es ist so ein bisschen immer so, wie sagt man, wie heißt dieser Wermutstropfen, der irgendwie dann in den Wein fällt oder was auch immer, ne? Ja, das ist so eine Sache, die taucht an anderen Sachen auch noch vor. Aber sonst eine tolle Geschichte, hier vor allen Dingen auch extrem tolle Action-Szenen, also wirklich, wo die da über die Banktüche und irgendwie durch eine Schaufensterscheibe und hier gibt es wirklich schöne Prügelszenen und aus verschiedenen Perspektiven. Also das ist ganz grandios gemacht, ganz toll gemacht. Ne? Ja, und wie gesagt, das ist ein bisschen alles ein bisschen überkomplex, etwas überkonstruiert. Also man muss sich Zeit lassen, man muss das alles ihm dann auch so abkaufen.
Aber es trotzdem, also ich meine, als Thema ist es ja eigentlich schon trotzdem cool. Ne?
Das ist auf alle Fälle.
Hört sich sofort witzig an, dass man gerade auch, weil das ein totaler Kontrast ist zum Band 1 dann eigentlich. Ne? Auf einmal wird es noch viel politischer sozusagen. Ne?
Und man sieht es auch, mir hat der Band, der war sehr gut gefallen. Ne? Also, aber ich habe damals, wie viel das rausfallen, eigentlich habe ich die Geschichten erst jetzt so richtig bewusst und mir wirklich Zeit genommen, die durchzulesen hier. Ne? Mhm. Und auch dann diese Parallelen zur Geschichte festzustellen. Im dritten Band geht es dann um Ost-West-Konflikt, Kalter Krieg, Ost-West-Spionage, das ist eben dieser besagte, wo er von dem ich vorhin schon sprach, dieser Uhu oder Kautz oder was er sein soll, ne? Also so als der Weisheit, der früher in der NSDAP war.
Das wird auch so genannt.
Ja. Und, ne? Und dann geht er in die USA oder wird dort geholt. Daher Bezug
Braun,
ja, von Braun, genau. Und dort merkt er dann aber plötzlich, oh Gott, ich entwickle hier, bin ja in der Entwicklung einer Massenvernichtungswaffe beteiligt und ich will zumindest, dass es ein Gleichgewicht des Schreckens gibt, weil sonst besteht die Gefahr eines Krieges, wo es nur einen Sieg, beziehungsweise wo es gar keinen Sieger gibt. Ne? Mhm. Also verrät er Pläne an die Sowjets, an die Sowjetunion. Band heißt auch Rote Seele oder Rote Seelen, Rote Seele. Er will das wieder gut machen, ihm mithilft, ein Gleichgewicht des Schreckens herzustellen. Ja? Und schickt dann irgendwelche Formeln. Das ist ziemlich cool gemacht, auf welche Art er das tut. Das will ich jetzt hier auch nicht verraten, aber das ist ein toller Einfall. Vielleicht haben die das damals so wirklich so gemacht. Also es ist wirklich super.
Ey, ist wirklich, ich weiß, was krass ist. Ich bin irgendwie gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt jemals Band 2 oder 3 gelesen habe. Es kommt mir, es hört sich so cool an, finde ich alles. Irgendwie, ich glaube, ich habe wirklich nur Band 1 gelesen. Kann das wirklich sein? Ich habe also hab mindestens noch einen anderen hier, glaube ich, rumzustehen, aber das wäre also wirklich voll das, interessant, dass es auch wieder so ein anderes Thema ist.
Ganz kurz, das ging mir bei der Erzählung von Hubertus auch gerade durch den Kopf. Also nicht jetzt, dass ich das nicht gelesen habe, aber ich glaube, gute Comics, wenn du die in Abständen von ein paar Jahren nochmal liest, du liest die mit einer ganz anderen Perspektive. Bei Why the Last Man sind mir so viele, sagen wir mal, politische Anspielungen oder auch gesellschaftskritische Anspielungen erst beim dritten, vierten Mal lesen aufgefallen, die man erst mit der Erfahrung wahrscheinlich über die Zeit halt mitnimmt. Und genauso ist es bei Black Set wahrscheinlich auch. Du liest das, wenn du das, wie gesagt, wir haben es ja nun, also bei mir ist es bestimmt auch schon vielleicht 10 Jahre der erste Band her oder so. Wenn ich den heute nochmal lesen würde, der wäre unter einem ganz anderen Gesichtspunkt einfach die Erfahrung, die persönliche Entwicklung ganz anders wahrgenommen. Also wird ganz anders aufgenommen, denke ich mal. Und so ist es mit guten Büchern auch. Meine einfach, ich sag mal, ich weiß, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber in Spider-Man, in Batman und sowas,
da ist... Du musst beim zweiten Mal nichts merken, sozusagen.
Nee, nicht viel. Da ist vielleicht gerade mal eine Anspielung, weil gerade Präsidentschaftswahlen sind oder irgendwas, aber das hat kein, ich sag mal jetzt, das klingt jetzt überhochtrabend, keinen intellektuellen Tiefgang oder kein Thema, das da irgendwie mit angespielt wird die ganze Zeit, sondern das ist halt einfach nur Zeitgeist, so ein bisschen.
Ja, klingt auf jeden Fall super cool, finde ich.
Mhm. Ich habe die auch nochmal jetzt neu entdeckt, die alle Bände, oder die bisher erschienen sind. Der 6. ist ja noch ganz neu, aber auch den habe ich schon inzwischen schon gelesen.
Also jetzt ganz neu, der hat nach 20 Jahren quasi, also den 6.
Ich habe den gar nicht so auf dem Radar. Der 6. ist jetzt erst rausgekommen vor kurzem. Ne?
Also alle 4 Jahre kommt ein Band so mäßig, so, ne?
Ja, am Anfang waren die Abstände noch kürzer, glaube ich. Am Anfang war 2001.
Wir werden halt alle nicht jünger, ne?
2004, dann. Nee, am Anfang die Abstände des Erscheinens.
Ja, das war ja auf den Outdruck bezogen.
Kürzer, ne? Und dann wurden sie ein bisschen. Ja. Ja, also ganz kurz, also ich würde dann mal kurz den nächsten Band nochmal in möglichst wenigen Sätzen beschreiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja interessant. Genau. Also immer so ein bisschen das Thema, reicht
das
ja Thema, schon fast.
Genau, das Thema. Der vierte führt uns dann nach New Orleans, also in die Stadt der Jazz- und Blues-Musiker. Und da geht es auch um das Thema Musik.
Mhm.
Und da gibt es auch für mich wiederum eine Sache, also da sind so Typen, es geht wieder um eine Rachegeschichte, wie sich dann herausstellt. Und da gibt es auch wiederum etwas, was mich an der Geschichte ein bisschen gestört hat. Also es ist alles cool erzählt und man schaut sich natürlich die Bilder wie immer nett an. Aber es ist zum Beispiel dort, da ist ein Typ, der heißt Lapage oder so ähnlich. Und der, das ist sozusagen der Bösewicht des Ganzen, der hat... Ja, das muss ich einfach jetzt mal sagen. Spoilern ist ein bisschen, um einfach auch die Kritik
anzubringen. Ja, ist doch gut.
Ne?
Ist
okay. Der war früher ein Doktor, also eine Art Quacksalber. Ne? Der hat eine Apotheke gehabt und hat da irgendwie was wie ein Grippemittel entwickelt. Ja, also so ein wie nennt man das? Also so ein
Vakzin, Corona-Vakzin.
Genau. Ja, so ähnlich. Ne? So entwickelt. Aber mehr oder weniger dilettantisch zusammengerührt. Und dann sind einige dann haben Schäden davon getragen. Er kann das am Anfang noch irgendwie deckeln, bezahlt dann irgendwie Geld den Leuten oder den Rechtsanwälten. Aber dann wird die Sache ihm zu heiß und er taucht unter. So, und jetzt kommt's.
Ich muss mal aufpassen. Ich bin gerade von Krankheiten.
Corona.
Hab mich jetzt verschluckt, aber ich habe noch was zu trinken. Nee, er taucht unter und das ist ganz komisch. Ich habe ja zweimal nachgelesen, aber das ist tatsächlich so. Der wird dann Bandleader irgendwo. Und,
um unterzutauchen.
Und taucht unter unter einem anderen Namen. Unter einem anderen wird er Bandleader. Und ihr könnt gerne nochmal nachlesen. Ich habe aber auch zweimal nachgedacht, das kann also ein bisschen hergeholt, ne? Weit hergeholt. Und dann gründet er eine Plattenfirma. Aber das sind 3 immer mit, oder 4 immer Mitglieder einer Jazzband, die kommen ihm auf die Schliche und rächen sich an ihm, weil er ihnen ja auch wehgetan hat. Also, und einer, der ist sogar noch im Krieg gewesen und ist danach erst krank geworden. Also, das ist irgendwie, ja, das hat mich nicht ganz überzeugt. Aber
kann ich verstehen.
Die Bilder sind klasse und die Atmosphäre dort und es tauchen Typen auf Also der Sohn beispielsweise von diesem untergetauchten Bösewicht, der auch ganz so als Figur auch überzeugt. Und das macht Spaß zu lesen und es macht Spaß dann einfach auch diese Hinterhöfe New Orleans sich anzuschauen, wo das, was also so das Licht, das Licht durch die Blätter flimmert und flirrt und ist ganz toll. Also das hat mir mit am besten so auch. Ach, und dann ist natürlich noch Mardi Gras, das ist dieser Faschingsdienstag. Mhm. Kennt ihr vielleicht, ne? Diese mit den großen Umzügen. Und da gibt's glaube ich sogar zwei Doppelseiten, wo kein Wort gesprochen wird, wo nur über die Figuren geredet wird und mit wunderbaren großformatigen Bildern auf dieses Treiben, cool, in den Straßen dort, wie das abgebildet wird. Und das ist schon eine tolle Sache. Ne? Also das entschädigt dann wieder für die nicht ganz so überzeugende Geschichte. Ne?
Eine Frage noch, weil wenn man sozusagen so einen Comic über Musik macht und Comic ja nun wirklich alles gut kann, außer Geräusche sozusagen, außer Musik, funktioniert trotzdem, ja?
Ja, das funktioniert trotzdem, weil er immer wieder auf einzelnen Seiten, ich weiß nicht, ob ihr, na, werdet euch nicht erinnern, ich habe mich auch nicht mehr da erinnert, immer wieder Textzeilen aus bekannten Songs, von Nat King Cole, Ella Fitzgerald und so weiter,
okay, verstehe,
tauchen dort immer wieder auf. Zum Beispiel ein Song, der sich durch alle Bände zieht, glaube ich, also zumindest von Band 2, glaube ich, oder 3 bis zum letzten, das ist The Old Black Magic. Hm. Ich glaube, das ist von, jetzt muss man gucken, war das von Ella Fitzgerald, glaube ich, so The Old Black Magic. Und immer einzelne Textzeilen daraus erscheinen.
Das ist natürlich cool.
Es geht immer durch. Also auch diese Ebene bedient er nochmal. Ne? Du kannst also nochmal über die Texte der verschiedenen Titel nochmal so einen Zugang zur Geschichte bekommen. Oder wo nochmal so drauf eingegangen wird.
Das hatte ich neulich auch bei Gung Ho erzählt, dass ich das total cool fand, als dann auf einmal die Musik einsetzt. Stimmt. Und wenn man das Lied kennt, wenn man dann wirklich so richtig einen Soundtrack im Kopf hat. Ja. Das funktioniert
natürlich. Ich habe mir dann natürlich auch dann die Musiktitel nochmal angehört. Ne? Also ich bin auf YouTube nochmal gegangen und dann, okay, so klingt das jetzt, wenn er da mit der Frau im Bett liegt und die lauschen an der Musik und so, weißt du, so. Und du weißt, das wird sowieso eine unglückliche Liebe werden.
Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, was ja eigentlich Film Noir ausmacht. Eigentlich oft ja wirklich schwarz-weiß, Jazzmusik.
Ach nee.
Und weißt du, also gut.
Und die, coole Typen.
Ja gut, die Trenchcoats funktioniert, aber ich meine sozusagen, ist nicht schwarz-weiß und ist keine Musik so, aber trotzdem funktioniert es. Man weiß sofort, dass es
Film Noir ist. Ja, und wie gesagt, also ich habe es diesmal ja wirklich so gemacht, dass ich dann gesehen habe, jetzt kommt wieder ein Musiktitel oder manchmal sitzen die in einem Restaurant und dann, oder sie hören Straßenmusikanten zu, nicht in diesen vier Typen dort, die eine Jazzband, die aus einer Jazzband. Und dann sind da auch immer die Textzeilen, werden dann immer eingeblendet, nicht? Über den Perls hinweg. Und dann kannst du das natürlich dir auch, du kannst dir das anhören nebenbei und dann weiterlesen. Und das macht Spaß. Und das ist ja gut, das gab es vor 20 Jahren auch noch nicht, ne? Das hat man ja erst machen. Das ist insofern.
Aber ich muss sagen, hier, wenn man hier so mal ein bisschen durchguckt, manche von den Zeichnungen sind ja wirklich so krass aufwendig.
Ja, genau.
Wahnsinn,
genau,
diese so Szenen, wenn da einfach so 20 Tiere rumstehen oder so.
Ja, und jeder macht was anderes und hat irgendwie, ist dabei irgendwie, irgendwie einer bestimmten Tätigkeit nachzugehen oder.
Oder kratzt sich am Kopf.
Hier schauen sie, was du jetzt gerade zeigst. Helge hat hier gerade ein Bild geöffnet auf dem Monitor. Das ist eben aus diesem Arctic Nation. Das ist dieser zweite Band, ne, wo da jemand hängt, baumelt. Das sieht man noch. Er fährt mit der Kamera zurück und dann sieht man ihn oben dort.
Ach, hier, das ist aus dem Band dann mit den Nazis wahrscheinlich, ne? Ist ja cool.
Genau. So, guck mal, hier ist so ein weißer, so ein Art Hermelin ist das, der hier.
Stimmt.
Steht.
Ja. Cool. Na gut.
Ja, okay, und das war jetzt der vierte Band, glaube ich. Das war der vierte. Und der fünfte war Amarillo. Das ist wieder. Und bei Amarillo ging es mir so, der spielt auch dort. Der, glaube ich, beginnt dort, wo der dritte aufgehört, wo der vierte aufgehört hat, der fünfte Band. Und er ist wieder mal pleite, Black Sad, und bekommt zufällig den Auftrag, ein Auto zu überführen und bekommt dafür ein bisschen Geld. Also er soll ein Auto von A nach B bringen. Irgendwie nach Arizona oder nach Texas. Und dafür bekommt er Geld und unterwegs, dann stößt er wieder auf die beiden Beatniks, nämlich auf Allen Ginsberg und seinem Kumpel, die bereits in Band 3, Rote Seele, eine Rolle spielen. Und und dann entwickelt sich wieder ein Mordfall, Black Sad wird verdächtigt und gerät zwischen alle Fronten. Man muss die Sache irgendwie ausstehen.
Also eigentlich fast wieder ein kleineres Thema.
Ja, als fast wieder ein kleineres Thema. Da geht es gar nicht, soweit ich sehe. Da geht es wieder, da sind plötzlich wieder die
Beatles. Keine Weltpolitik mehr.
Nein,
so,
nein, ne? Nee, genau. Im Gegensatz nachher zum sechsten Mann, auf den ich gleich nochmal ankomme. Bei Amarillo geht es wirklich, ist wirklich eine. Und es ist wirklich verrückt. Ich hatte bis dahin die ganzen Bände gelesen, die vor, und dann habe ich gesagt, gefällt mir nicht so. Mir hat der nicht gefallen. Ich weiß nicht, was.
Amarillo.
Amarillo, ja. Mhm. Und jetzt gefällt er mir, also weil wir vorhin darüber sprachen, was wäre denn euer Lieblingsband oder euer Lieblingsfilm, so wie man es beim Film macht. Jetzt gefällt er mir richtig gut, weil die Geschichte ist wieder straight erzählt. Ja? Mhm. Also da gibt es keine, oder nicht allzu viele Twists und wo man um drei Ecken nochmal nachlesen muss, sondern gleich geradeaus durcherzählt. Wir lernen übrigens auch die Schwester von Black Sad kennen, also auch noch ein kleiner Rückblick in die Geschichte. Und weil mit der Schwester fällt mir was ein, wo ich auch sage, naja, hätte die Schwester das wirklich gemacht, ihm nochmal zu vertrauen, wenn er das Auto, ihr Auto zu Schrott gefahren hat. Das so nebenbei auch wieder so eine Sache, wo ich sage, das, naja, gut, schau mir drüber hinweg. Ja, so, wisst ihr so, ne? Solche Sachen sind manchmal so ein bisschen nicht ganz stimmig, aber. Okay, aber die hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Geschichte. Das ist eine geradeaus erzählte Geschichte, da kann auch nicht viel schief gehen, denkt man, das ist so...
Klingt jetzt nicht so originell wie die anderen Geschichten, muss man sagen, also...
Aber die ist aber wirklich toll. Ich habe mir immer zu allem ein paar Notizen gemacht, was mir dann besonders gefällt. Was war hier bei... Das war die Geschichte von Amarillo.
Oh, das musst du mal sehen hier, Daniel. Sowas
haben wir jetzt noch nicht vorbereitet. Das bin ich nicht gewöhnt, so viel Vorarbeit.
Zum Beispiel den Comic von Harvey Kurtzman. Liest dann einer dieser Polizisten.
Ach, ist ja lustig.
Ach hier einer dieser von Smirnoff oder so. Ach, nicht das Ding weg, du mit deinen Comics und sowas. Also, ach so, und dann gibt es da dieser einer, den der Black Sad sucht, der ist im Zirkus untergekommen und verliebt sich dort in eine Frau. Und diese, weil da haben wir dieses Metier Zirkus, was wir bei Mardi Gras, diese großen schönen Bilder hatten, haben wir hier großformatige Bilder vom Zirkus.
Okay, das macht natürlich was
optisch. Und das macht wieder was her optisch. Und das findest du überall, fast in jedem Band. Mhm. Oh, das, da kannst du dich verlieben in die Bilder. Ja, ne? Also dann siehst du so über eine ganze Seite dann wunderbar so eine Zirkusszene und das macht richtig Spaß. Nee, das ist nicht das große politische Thema, aber es ist eine gut erzählte Geschichte, sauber genudelt, genau. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, komisch. Und ich habe die jetzt nicht nur als. Jetzt habe ich die wirklich so ein bisschen über die anderen als die beste Geschichte empfunden. Ja, weil er nicht.
Ah, interessant.
Weil er, vielleicht auch, weil er nicht zu viel wollte, weißt du?
Ja, das ich verstehe genau, was du meinst. Das ist manchmal besser einfach. Also, es geht mir auch manchmal hier so, wenn ich irgendwas vorstelle, dass ich sage, ey, manchmal wünsche ich mir, dass es einfach einen schönen roten Faden, wo man alles versteht und so, anstatt jetzt wieder irgendwie.
Nochmal so.
Ja, dass man. Also, gerade wenn es immer darum geht. Bei uns ist ja ganz oft so, dass wir auch nur mal ein erstes Heft oder ein erstes Trade Paperback oder so. Und wenn da so viele Sachen angerissen werden und Side Stories und Wendungen und so, dass man da manchmal gar nicht weiß, ja gut, und wie geht's jetzt weiter oder so? Oder man liest so viele Comics gleichzeitig, dass man da fast sich auch manchmal einfach freut, dass es einfach mal Anfang, Ende.
Genau, Anfang, Mitte, cool erzählt, Ende.
Genau.
Genau, eine gerade Geschichte ist.
Ja.
Der letzte Band, das ist der Band 6, der spielt wieder in New York.
Ist es wirklich der letzte?
Ja, also, das ist der
oder
letzte.
Oder kommt noch einer oder
der
nicht?
Der aktuelle
letzte. Doch, der aktuelle letzte, aber es kommt auch garantiert noch einer, weil das ist der erste Teil einer Geschichte. Also die ist gesplittet quasi.
Okay.
Ne? Da kommt dann der zweite Teil irgendwo an, aber ich hoffe nicht in 5 Jahren, sondern vielleicht schon in 2 oder, ja, in den nächsten 2 Jahren.
Aber findest du das blöd, wenn so Bände gesplittet werden? Also bei Serien, also weil wir das vorhin kurz hatten, bei Serien finde ich es immer doof, wenn du so Season 1 oder von Staffel 1 und dann kommt ein halbes Jahr später Season 2 von Staffel 1.
Nee, das gefällt mir nicht so, aber wie willst du das anders machen? Ne? Also ich erst mal bei Fernsehserien, ne? Bei Serien jetzt mal
zu. Na gut, man hätte einfach warten können, hätte dann alles komplett raushauen können. Irgendwie ist bei einem Buch, ich weiß gar nicht.
Wir wollen erst mal sehen, wie läuft das, ne? Wie läuft Stranger Things, ne, zum Beispiel, oder.
Ja, und bei Comics, das ist ja wirklich damit hatten wir auch zu kämpfen. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, mit Hubertus habe ich ja Alisic auch zusammen gemacht, natürlich. Da war es ja auch so, ne, dass der Verlag dann wollte, geht mal richtig hier in Vorleistung und macht schon mal zwei Dinger fertig oder drei, damit wir die alle dann schön hintereinander rausbringen können, damit die Leute nicht warten müssen. Mhm. Aber für einen selbst ist es halt immer doof, wenn man ehrlich ist, ne? Weil man eigentlich sofort wissen will, wie ist das Feedback, findet es überhaupt jemand gut, lohnt sich das überhaupt sozusagen daran weiterzumachen oder weißt du, das ist. Also,
es gibt ja auch viele abgebrochene, abgebrochene Fernsehserien, ne?
Auf jeden Fall.
Serien, die sind abgebrochen, weil sie nicht erfolgreich, zumindest sind sie nicht im deutschen Fernsehen gelaufen.
Oder nicht verlängert, ja. Also einfach, beziehungsweise, oder ja, genau. Das ist bei Serien ja ganz, ganz schlimm, glaube ich. Ne? Wenn du dann so nach fünf Folgen gedreht und nach dem ersten Piloten quasi wird es schon mal abgesetzt. Ne? Und dann kriegst du nie ein Ende und gar nichts und so. Aber bei Büchern, ich weiß nicht, da ist halt der Invest wahrscheinlich auch viel, viel größer seitens der Verlage. Also wenn ich kann mir schlecht vorstellen, belehrt mich eines Besseren, aber dass, wenn ich als Verlag hingehe und sage, pass auf, wir machen so ein Buch, jetzt hier Teil 1, und der würde sich scheiße verkaufen. Da würde da kein Editor sagen, den zweiten Teil bringen wir nie raus, den lassen wir unter die Lade, also den lassen wir einfach, der gibt's nicht mehr. Also der ist doch schon so geplant, dass der rauskommt, aber dann hätte ich vielleicht, weiß nicht.
Ja, gab's manchmal, ne? Haben, glaube ich, auch manche Verlage, ich glaube, da hatte damals in den 90ern oder so Carlsen immer richtig Probleme bekommen, dass die irgendwie die Serien mittendrin, oder war das nicht mal so, dass, oder welche Verlage waren das nochmal, dass die dann einfach nicht mehr weiter die rausgebracht haben und die Fans sich sozusagen geärgert haben, dass das mittendrin aufhört.
Das finde ich dann mies.
Lag das nicht auch manchmal an den Künstlern, die dann gesagt haben...
Oft auch an den Künstlern natürlich, ja.
Die dann gesagt haben, Mensch, ich muss jetzt
mein Geld verdienen, lohnt sich nicht für uns, genau.
Und dann aufgehört haben, aber das gab es ja auch, ne?
Aber ich glaube, von Verlagen gab es auch manchmal, dass dann, ich glaube, Carlsen hatte eine Zeit lang einen schlechten Ruf, ich glaube, die haben das total geändert, aber ich kann mich daran erinnern, dass, glaube ich, dann Splitter teilweise irgendwelche Carlsen-Serien dann weitergeführt haben.
Ja, oder das so. Auf jeden Fall.
Klar. Weil das halt für Splitter sind halt dann, weiß ich nicht, vielleicht 10.000 verkaufte Einheit oder 5.000 ist dann noch in Ordnung.
Ich glaube, viel weniger, ne? Ja. Das ist noch in Ordnung.
Genau, ist noch in Ordnung, ne? Aber bei Carlsen war es dann so, das lohnt sich hier nicht.
Aber darf ich dich mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, Hubertus. Ja. Helge, du hältst mal kurz den Mund und Hubertus, habe ich eine Frage. Ich habe gerade mal geschaut, zwischen Black Set 5 und 6, der fünfte ist 2014 rausgekommen.
Genau.
Merkt man das irgendwie? Also jetzt nicht vom Artwork her, aber und dann halt nur Teil 1 von Band 6. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch ganz schön
heftig. Das ist schon heftig. Ja, und das ist bei diesem Aufwand, bei dieser Superproduktion geht es wahrscheinlich auch nicht anders. Es ist so, also am Ende dieses, ich verrate jetzt gar nichts zum sechsten groß, ne, außer kurz nochmal zum Thema, aber am Ende des sechsten Bandes taucht beispielsweise eine Figur auf, wirklich auf der letzten Seite, die wir das letzte Mal in Band, 3 gesehen haben.
Cool, so ein richtiger Cliffhanger-mäßig, ja.
Und das ist ein Cliffhanger, der erste wirklich, was ist denn das jetzt? Und du hörst auf.
So von wegen, der lebt noch so in der Art so?
Die lebt noch. Okay. So genau, die auch noch verraten. Also das ist wirklich toll gemacht. Ja, nee, man wusste aber, man hatte die schon abgeschrieben, also die ist weg jetzt so, ne? Aber ey, cool, jetzt taucht die auf und jetzt bin ich doch gespannt, wie geht's weiter? Überhaupt geht's mit der ganzen Geschichte, ne? Genau. Und da würde man sagen jetzt, ja, er hat eine Figur genommen, die schon im Prinzip vor 14 oder 13 Jahren das letzte Mal zu sehen war.
Aber als wir noch junge Männer waren.
Aber man verfolgt ja diese Serie so und das spielte alles innerhalb einer kurzen Zeit dann noch. Das finde ich okay. Guck mal, ich meine, die Filme, die so...
Nee, ist doch klar.
Ne, das ist Filmfortsetzungen ist es ja manchmal nichts anderes. Ne? Und das fand ich okay. Also man merkt es nicht, man kann damit gut leben, Daniel. Ne? Also das finde ich, hat mir jetzt keine Probleme bereitet oder so. Ist auch schade. Natürlich wäre man froh, wenn jedes Jahr so ein Band rauskommt, aber es
geht nicht. Ja, da bin ich mir halt nicht sicher. Das hatten wir ja mit Helge letztens schon mit diesen Asterix und Lucky Luke Geschichten, dass da so ein gewisser Abstand manchmal gar nicht so schädlich ist, weil...
Achso, ein gewisser Abstand nicht, stimmt, ne?
Sonst hast du halt also läufst du halt Gefahr, so nach dem Motto, ach, das ist wieder ein neuer James Bond, das war nicht letztes Jahr einer. Da sagst du, boah.
Ja, so ist ein richtiges Happening, ne?
Ja.
So, von wegen, jetzt kommt der neue, hast du gehört, der neue Black Set.
Aber dann darf halt zwischen Teil 1 von Band 6 und Teil 2 nicht auch nochmal 5 Jahre. Das finde ich ja wieder störend, aber wenn nächstes Jahr rauskommt, dann ist
es okay. Das stimmt. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt. Die gehören zusammen. Allerdings, ich sag mal, hier werden auch schon einige Sachen geklärt im ersten Teil. Im zweiten geht es dann...
Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht.
Ganz kurz zur Geschichte. Hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Das geht um... Das spielt wieder in New York, beginnt übrigens mit einem Shakespeare-Stück, also was im Central Park aufgeführt wird von einer Theatertruppe, die tatsächlich auch als solche existierte. Auch hier wieder so ein typischer Fall. In diesem Fall ist die Leiterin dieses Theaters ein Lama, also eine, ich sag mal, eine Lama-Frau, menschlich, ins Menschliche übersetzt, wäre das so eine Frau, eine attraktive Frau von vielleicht Mitte von 50 Jahren, aber die sich noch gut gehalten hat. Ne? So, auch, da gibt es auch keine Liebe zwischen Melexed und ihr, sondern aber sie respektieren einander und sie scheint auch eine ziemlich coole Person zu sein und ziemlich, also, ja. Ganz kurz. Also, das ist auch wiederum einer realen Figur nachempfunden. Eines Theaters, das es wirklich im Central Park gab. Und der vorhin schon erwähnte Robert Moses hatte denen zum Beispiel ein Theater, ein festes Theater versprochen. Und hat auch Methoden entwickelt. Also, ihr dürft hier nicht mehr auftreten im Central Park, aber ihr bekommt ein neues. So, das war das Thema damals, glaube ich, in den 60er Jahren. Und das bekamen die auch. Aber hier ist es wiederum so, hier ist Robert Moses als solcher etwas als brutaler Killer auch teilweise gezeigt. Also, weißt du, das ist, was wir vorhin am Anfang unseres Gesprächs hatten. Also, wenn du den jetzt als 1:1 die Geschichte übersetzt, dann ist es langweilig. Kann man das nicht machen, ja. Dann bist du ein bisschen dröge. Aber so, dadurch, dass es so eine Art zweite Realität ist, funktioniert es wieder. Mhm. Ja, und hält dich auch bei der Stange, die Geschichte weiter zu verfolgen. Mhm. So, das ist das Thema. Also, dass ein Städteplaner, der zusammen mit Bauspekulanten ein Geschäft betreibt, eben die Stadt New York zu gestalten nach seinen Vorstellungen und andere dabei auch noch reich zu machen. Mhm. Und dabei auch über fiese Machenschaften und auch fiese Machenschaften betreibt. Zum Beispiel gibt es da eine starke Gewerkschaft der U-Bahn-Bauer, nennt man das so, U-Bahn, ne? Also die so U-Bahn bauen. Und er versucht das zu hintertreiben, indem er dort Leute einschleust, irgendwelche Taugenichtse, die dann nur aber pro forma als Arbeiter, sondern die gar nichts machen, aber in der Gewerkschaft eintreten und dann die von innen sozusagen aushöhlen sollen. Könnte ich mir vorstellen, hat es tatsächlich gegeben.
Im weitesten Sinne mit diesem Underground Railroad zu tun, also diese Sklavenbefreiung? Also das, dieser...
Das war ja im 19. Jahrhundert, was? Moment, oder? Habe ich jetzt was?
Nein, dieser Roman von Colson Whitehead, der diese Sklavenbefreiung da thematisiert hatte, wo dieser Untergrund quasi da existiert hat. Aber das hat damit keine Anspielung irgendwie.
Nee, das hat es nicht. Nee, hier geht es wirklich um den U-Bahn-Bau in New York,
okay,
ne? Der irgendwie hintertrieben werden soll, weil der Robert Moses wirklich auf Individualverkehr setzte, nicht? Also Automobilausbau, ja, nicht die öffentliche Nahverkehr. Aus anderen Gründen als die heute sozusagen auf der Agenda stehen. Aber trotzdem. Es geht im Prinzip, auf der einen Seite hast du die Mafia, die Baumafia, die zusammen mit diesem Robert Moses die Stadt sozusagen unter sich irgendwie zu ihren Gunsten aufstellen wollen. Und auf der anderen Seite hast du diese ganzen Underdogs. Nicht? Und dazwischen entlädt sich die Sache. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eben, oder darum kreist sich die Geschichte um diese Theatertruppe. Ja? Und da gibt es eine super Parallelmontage zwischen, wenn die Macbeth aufführen von Shakespeare im Park, dann fängt es auch an zu regnen, und gleichzeitig Parallelmontage zu einem Mord, zu einem richtig brutalen Mord, grausamen Mord, der auch wirklich so über mehrere Seiten. Und das ist wirklich atemberaubend gut gemacht. Also das ist richtig, das hat so, cool, eine tolle Spielfilmqualität. Also daran kann man studieren, wie man solche Szenen optisch gut gestaltet.
Und findest du es gerechtfertigt, dass sie das dann in zwei Bänden erzählen? Also,
das ist die Geschichte zu groß. Ja? Sonst hätte, ich meine, vielleicht hat er ja auch gelernt, der Szenarist, vielleicht hat er gesagt, Mensch, ich wollte immer zu viel in denen an. Könnte ich mir vorstellen, ne? Deswegen wirken die immer ein bisschen überkonstruiert. Und jetzt verteile ich das auf zwei, sonst muss ich dann wieder hastig zum Ende kommen. Hat man auch manchmal den Eindruck. Ich meine, wie gesagt, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Etwas schneller erzählen, und hier lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, ohne dass es langweilig wird.
Ja.
Ja, das ist der letzte Band gewesen. Übrigens ist mir da noch eine Zack-Zeitschrift in die Hände gefallen, aber wirklich fast durch Zufall jetzt. Also wirklich, ich hab die...
Ach, die bei dir zu Hause war.
Die bei mir zu Hause lag, genau. Das ist die 150. Ausgabe gewesen von 2000, ich glaube 11. Und da auf dem Titelbild ist ein Weihnacht, das ist so, die war auch ein bisschen stärker, da waren mehr Seiten. Und da auf der Seite ist so ein Black Sad Illustration mit einem Weihnachtsmann. Das ist dieses kleine schwarze Mädchen aus dem Arctic Nation. Ach ja, das hatte ich nicht erzählt, es geht auch um eine Kindesentführung, aber auch um eine gefakte. Also um diese Rassismusgeschichte. Und dieses Mädchen ist da drauf und beide stehen dann auf so einem dahinter, so einem verreckenden Weihnachtsmann. Also sieht ziemlich gruselig aus, aber trotzdem tolles Bild. Ne? Er so als der coole Detektiv mit dem kleinen süßen Mädchen und dann darunter so ein ein Weihnachtsmann, der kein wirklicher Weihnachtsmann ist, sondern auch irgendwie so nur so ein fieses Tier irgendwie, glaube ich, soweit ich das
erinnere. Ein schönes Weihnachtsschwein oder so.
Nee, ein Schwein war das nicht, aber irgendwie so ein wolfsartiges. Hier. Und im Heft selbst waren da nochmal ein Zweiseiter drin, eine Geschichte. Das war aber keine Weihnachtsgeschichte, sondern eine.
Ja, so Spin-off-mäßig nochmal
extra. So Spin-off, was, ja, cool. Eine einzelne Geschichte. Ja.
Cool.
Und die wurden dann nicht mehr in irgendeinem anderen Buch aufgegriffen? Also wirklich nur für dieses?
Das kann sein, es gibt jetzt so eine Gesamtausgabe, ist bei Carlsen herausgekommen, wo alle Werke nochmal drin sind, glaube ich, von Band 1 bis 5. Ja. Aber ich glaube, das ist auch nicht drin. Das weiß ich, aber kann ich nicht hundertprozentig sagen. Das weiß ich einfach nicht. Den Band habe ich, ich weiß nur, dass es den gibt, aber ich habe den.
Das ist ja eigentlich auch blöd, war so eine Gesamtausgabe und dann fehlt da der zweite Teil vom
naja, 6. Das ist wie Spooky und Fantasio, die haben ja nebenbei auch immer viele so, ne, also ich glaube, Tom und Jarry, die haben ja auch noch so Geschichten nebenbei, so eine kleine fürs Magazin gemacht und die sind ja nur, wenn irgendwie mal eine Luxus-Sonderausgabe erscheint, dann sind die wahrscheinlich da drin, oder? So.
Das ist ja auch nur Teil 1 der Gesamtausgabe.
Ach so, ist das so, ja?
Ja, irgendwann ist auch Teil 2, dann ist er nur von 1 bis 5, das stimmt. Ja.
Ach, 1 bis 5, 6 ist gar nicht, okay.
Der 6 ist da nicht drin.
Ja, aber also ich muss sagen, das hast du doch nochmal ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich finde auch gerade, wenn ich hier nochmal die Bilder, ich hoffe, ihr habt auch nebenbei beim Hören ein bisschen vielleicht durchs Netz geklickt, was das so für Bilder sind. Ich sehe hier gerade so ein Nazi, so eine Art Kundgebung oder so. Und diese ganzen anderen Menschen, die so daneben stehen und da so zuhören, da gibt es so ein Panda, so einen untersetzten irgendwie,
Koala meine ich, Koala. Koala,
ja. Genau, und das sieht so witzig aus, wie der da so steht, irgendwie so,
ja. Ja, so zweifelnd, ne?
Und so, ja, so ein bisschen so, oder zählen die dann da oder so? Und dann, ja, keine Ahnung, auch hinten im Hintergrund so der Vater, der so sein Kind vorbeischiebt, weil sie auch beide dunkelhäutige Tiere sind wahrscheinlich.
Ja, man muss schon genau hingucken, ne? Das stimmt. Genau,
der guckt so ein bisschen ängstlich rüber und so. Das ist echt so viele Details und so. Und auch die Geschichten, das war mir, wie gesagt, gar nicht mehr so bewusst, dass die so teilweise sogar so, diese politischen Themen so aufgegriffen hatten. Hört sich cool an.
Und jetzt mal eine ganz, ganz, ganz teuflische Frage. Gerade in dieser Konstellation, an die ich die Frage stelle, was ist hier wichtiger, der Autor oder der Illustrator?
Der Illustrator. Nee, aber ich meine, ich sag mal so, ich glaube, dass es so ein Erfolg geworden ist, das ist, glaube ich, spielt ganz, ganz viel, glaube ich, diese Präsentation eine Rolle, ne?
Das glaube ich auch, also das gebe ich dir recht, aber es ist einfach auch saugut erzählt. Nun weiß ich nicht, wie die sich die Arbeit aufzahlen, ob der auch so, wie wir das oder wie ich das so auch mache, so, also so Scribbles zeichnet, ob er sich wirklich diese Szene sich, obwohl ich glaube, das weiß ich nicht, der andere ist ja Storyboarder auch, ne?
Ja.
Cardino, der Zeichner, also der wird das schon selber machen. Das ist schwer, aber ich meine, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wie viel da von dem einen da drin steckt. Also, ne? Also wenn man so eine, wie gesagt, vorhin die Parallelmontage, von der ich erzählte, die so gut gemacht ist, da weiß ich nicht, wie da der Anteil Autorenschaft und Zeichner, wie das aufgeteilt wird. Das wäre interessant.
Ja, ich meine nur alleine schon, wenn man sich halt jetzt überlegt, okay, lass es keine Tiere sein, sondern sind Menschen und zack, wäre es halt schon nicht so erfolgreich.
Genau, wahrscheinlich, genau. Dann wäre es nicht so
erfolgreich. Das meine ich halt.
Das wäre ein Bild,
halt,
was du tausendmal gesehen hättest, genau. Diese Kundgebung. Also, das kennt man alles. Oder ich sag mal, diese Mardi Gras, ne? Das ist doch viel interessanter, wenn dann plötzlich noch, ich spinne jetzt einfach mal so eine weiße Maus dann irgendwie plötzlich irgendwie die Tanzfläche. oder irgendwie irgendein Tier dann so rum, so barbusiges, ein barbusiger Wiesel oder sowas plötzlich zu sehen ist. Ach, da gibt es übrigens ein super, das ist auch interessant. Es gibt immer mitunter so kleine, wie nennt man das, Kabinettstückchen oder kleine Szenen, die auch nochmal so was ganz Spezielles haben. Das macht auch noch eben den Reiz dieser Black Sad Bänder aus. Und zwar der Wiesel, das ist ja so ein, der heißt Weekly, weil er sich nur einmal wöchentlich wäscht. Ja, das klingt immer ein bisschen. Daher hat er seinen Namen, dieser Reporter. Und das ist so ein Typ, der so gerne so ein bisschen Frauen antatscht und ein bisschen unangenehm. Naja, so ein unangenehmer Reporter. Ja. Halt, ne? So wie hieß der, dieser Typ von Harpe Kerkeling, den er mal darstellte, hier diesen Reporter. Du weißt, wie
ja, ja, klar.
Ne? So, diese, so ein schmieriger Typ halt. Ne? So ein bisschen schmierig, so leicht schmierig, aber nicht ganz unsympathisch, aber so. Schon hart an der Grenze, so, wo man sagt, naja, so. Aber der ist aber auch nicht immer so. Der kann auch sehr depressiv drauf sein oder schlecht gelaunt oder so. Und eines Tages sitzt er an, einer Bar, an so einem Bartisch und dann wird er so von einer, ich glaube, das ist ein Stinktier, von einem Skunk, aber einer Dame.
Und die angemacht. Merkt gar nicht, dass er so stinkt.
Wahrscheinlich nicht. Und das ist so witzig. Also wenn die so, wie, die sich so näher kommen, ne? Also sind sie auch alleine hier und wollen wir nicht einen zusammen trinken. Und dann wird er aber Zeuge eines Gesprächs, was neben einem Tisch geführt wird. Und das, und dann springt er sofort auf und muss leider diesen Auftrag ausführen im Namen von Black Sad und muss diese Dame dann sitzen lassen. Aber das ist so süß gestaltet, ne? Also ein Skunk.
Cool.
Ne? Und diese Stinktier und das dann aber dann, ja, ihn gar nicht so wahrnimmt, diesen Geruch. Und auch, die sieht auch sehr liebreizend aus, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine hässliche, sondern eine ganz, so eine süße, so ein süßes Stinktier halt, ne?
Mhm. Da so wie bei Looney Tunes oder so, ne? Da
gibt's ja, auch genau, diese genau, diese, genau, so ist es, so richtig, so. Tolle Szene, eine ähnliche, also da gibt es wie gesagt immer so kleine Szenen. Black Sad stößt, ich glaube im letzten Band war das, ist auf der Suche nach einem Killer und kommt dabei an einem, ja, an einem Geheimausgang oder einem, ja, so einem abseits gelegenen Ausgang, da muss der Killer rausgekommen sein und das ist ein Schuhputzer, der Junge sitzt da und das ist ein kleiner Waschbär. Mhm. Und Waschbären haben doch immer um die Augen so eine schwarzen...
Ja, ja, die so aussehen wie so Gangster.
Oder, ja, oder, sagt er, ja, oder als Superman verkleidet, so ein bisschen wie Zorro oder stimmt. So. Ne? Was, bist du hier der Superman? Ja, ich bin der Superman hier, ich bin der schnellste Schuhputzer und so. Oder, so. Also das ist so witzig gemacht, ne? Allein diese Szene, cool. Ne? Wo so einer aussieht, die plötzlich, wo so ein Bezug zum zur Comic-Geschichte hergestellt wird. Mhm. Also auch das schon. Also es gibt diese kleinen Szenen, ne, die das Ganze immer so... unglaublich interessant machen.
Ich musste hier gerade, als ich jetzt nochmal dieses Nazi-Bild hier mir angucke, da muss ich auch nochmal an Animal Farm denken, ne? Weil dieses, also hier ist ja auch so ein Nazi-Schwein zum Beispiel und da hat es ja auch wirklich wunderbar funktioniert mit dieser, dass die Tiere alle dass es so auch so aus, dass die menschlichen Züge auf die Tiere übertragen wurden. Mhm. Oder die ganze Geschichte.
Ja.
Naja, ja, Mensch, danke, Hubertus, dass du so ausführlich erzählt hast. Wie gesagt, ich muss das leider auch alles, glaube ich, mal nachholen. Und ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wie ihr die einzelnen Bände fandet, ob ihr es überhaupt kennt und ob ihr das genauso seht, dass Band 2 und 4 kleine Schwächen, sage ich mal, und Band 5 eher das Beste, oder was, Band 3? Was war nochmal das?
Also für mich hat Band 5 plötzlich
Band 5, genau.
So viel gewonnen. Nein, aber die anderen sind alle super. Ich habe tatsächlich mal irgendwo gelesen, da war irgendein Comic-Kritiker, der fand wirklich die Bände 2 und 4 am besten. Ja.
Ja.
Es ist
von der Geschichte waren die auch beide wirklich cool.
Ja, ne? Die sind auch, wie gesagt, nur die eine, wo ich das nicht ganz so abnehme, da plötzlich so ein Eisbär, dass der wirklich so, ich meine... Naja, gut. Okay, schauen wir drüber hinweg. Kann passieren. Aber nein, das ist wirklich meckern, wie schon mal und schon zum dritten Mal jetzt gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau. Alle Bände sind zu empfehlen.
Weißt du, es gibt im englischsprachigen Raum immer so einen Ausdruck, acquired taste. Also wenn du etwas nicht beim ersten Mal magst, aber nach dem 10. Mal plötzlich doch magst. Und vielleicht ist es bei dem Buch auch so. Manches ist halt am Anfang ein klein wenig sperrig, aber je öfter man das konsumiert quasi, desto mehr geht man auf die Details ein, weil man eben nicht so oberflächlich drüber liest, sondern halt sich auf andere Sachen konzentriert und merkt, da steckt dann doch mehr dahinter, als man beim ersten Mal lesen halt gedacht hatte, wo man einfach diesen Zeitraum braucht, um sich da reinzulesen, was jetzt per se für den schnelllebigen Markt keine gute Sache ist, aber gerade so eine Bände, wenn die in, wie gesagt, 2014 ist ein Weilchen her, müsste man jetzt Mathematik studiert haben, um das auszurechnen, wie viele Jahre das sind, aber dann kommt man automatisch dazu, vielleicht, wenn man das mag, einfach nochmal zu lesen. Ich habe auch nochmal euch, also dem Helge, der hat es gerade aufgemacht, der sieht es, nochmal ein Video geschickt von dem Künstler, wie er arbeitet. Und also zumindest das, was man da sieht, ist halt
alles händisch
ja. Ne? Und das ist halt nochmal eine extra Hausnummer. Ich, wie gesagt, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob alles händisch ist, aber vielleicht ist dann doch viel händisch bei ihm.
Sieht so aus.
Ne? Und das ist schon Wahnsinn dann. Ja. Das ist eine ganz andere. Also wenn man das weiß, dann geht man dann ganz anders daran, als wenn jetzt hier einer weiß, wie so ein x-beliebiger Illustrator, der da einfach am Computer irgendwas runterkopiert.
Da, wo wir gerade dabei sind, genau das Cover. Ich werde mir jetzt nochmal kurz mit Hubertus zusammen, der soll mit aussuchen, welches Akt wir diesmal als Cover verwenden. Ansonsten nur ganz kurz die Frage, haben wir diesmal noch ein Bookshelf? Oder?
Wir haben ein Bookshelf, aber wie gesagt, wir sind schon dicht an der 2-Stunden-Marke daran.
Okay. Diesmal. Dann machen wir nächstes Mal ein bisschen genau. Dann würde ich mich freuen. Also ich hatte eigentlich auch noch ein paar Fragen an Hubertus, der hat wirklich, aber dann laden wir ihn einfach nochmal ein, weil er kann dann nächstes Mal, das war natürlich jetzt wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Das ist natürlich jetzt alles, geht um eine Serie und wenn euch die überhaupt nicht interessiert, dann ist es natürlich blöd, aber also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass nicht jeder hier irgendwie bei einem Band mindestens gedacht hat, ach, das klingt ja wirklich ganz gut. Muss ich mir echt mal angucken. Aber
sind ja auch die Zwischentöne, die zählen. Und die finde ich halt immer so fast als Konsument des Podcasts noch interessanter als dieses blöde Bilderbuch-Geschichten-Dings da, was er da vorgestellt hat.
Richtig. Ne, es ist genau, und aber es gibt natürlich noch interessante Sachen. Habe ich ja erzählt, dass Hubertus gerade ganz viel für diese Blue Ocean-Sachen macht, für die Playmobil und Schleichfiguren, Comics und so. Und da gibt es eigentlich ein paar schöne
Fragen. Schleich macht auch Comics?
Die machen auch so eine Comics.
Aha. Ja, das heißt, nein, also es gibt ja verschiedene Schleichs. Das andere ist mit diesen Monstern, mit diesen Vier-Elementen-Monster. Ich weiß nicht, kennst du
die? Ja, also ich kenne die durch die Kinder halt.
Und ich mache für Dinosaurs. Das erscheint alle 3 Monate.
Und das ist dann auch, also verzeih mir meine Unwissenheit, ist dann auch so ein Comic-Heft oder was? Also so ein.
Das ist ein Magazin und da ist immer ein 10-seitiges Comic, ein 10-Seiten-Comic drin. Ja.
Genau, da sind dann noch so Rätsel und noch so ein paar irgendwie noch ein bisschen Werbung und oder so ein bisschen.
Also es gibt ein Saurier-Heft, erscheint auch bei Blue Ocean, das heißt Dinosaurier, das hat aber mit den Schleich nicht zu tun. Ich glaube, da sind aber auch Figuren drauf, immer so kleine Figuren drauf geklebt in so einem kleinen Plastikkarton. Und meins heißt aber, das ich arbeite, heißt Dinosaurs und da hast du bei jeder Ausgabe bekommst du immer einen kleinen Dino dazu.
Ja,
also aber natürlich nicht irgendwie einen ausgedachten, sondern der immer so, entweder ist es ein
Triceratops
oder T-Rex, das ist jetzt schon 2-mal, glaube ich, gewesen, da kommen wir jetzt nochmal, war glaube ich schon 2-mal. Oder im Velociraptor oder so, halt ist so da drauf. Aber die sind wirklich ganz toll. Bisschen kleiner Maßstab als die du zu kaufen bekommst, ne? Die sind extra dafür angefertigt worden für die Hefte.
Limited sozusagen, ja genau, aber es ist wirklich auch eigentlich ganz interessant, mal zu hören, wie da Hubertus dran arbeitet. Ich spreche ja natürlich öfter mal mit ihm darüber, aber ich glaube, das führt wahrscheinlich jetzt leider auch ein bisschen zu weit. Das müssen wir vielleicht dann nächstes Mal machen. Genau, aber das, also wenn euch das interessiert vor allem, aber es ist halt wirklich jemand, der hier sozusagen, das sind ja auch Hefte, die haben echt eine hohe Auflage und viele lesen das. Und gerade wenn ihr Kinder habt, habt ihr garantiert schon mal was davon in der Hand gehabt.
Man muss dazu sagen, es gibt natürlich viele Autoren, die davon arbeiten, ne? Also ich bin da.
Da besteht ja immer
weil es einfach auch ein großes Angebot auch an Heften gibt, was da Blue Ocean rausbringt, jeden Monat und eigentlich. Permanent. Das sind diese Hefte, die eingeschweißt in Plastik im Bahnhofsbuchhandel zwar bekommen sind. Ne? Kennt ihr vielleicht schon mal gesehen.
Klar, mit den Figuren halt dieses typische. Halt
drauf. Also immer sind vorne irgendwelche Figuren drauf, so in Plastik eingeformt und dann gibt es dazu eine kleine Geschichte und hinten sind dann irgendwelche Rätsel oder ja und Wissenswertes zum Thema. Also bei den Dinos gibt es dann immer so speziell Wissenswertes aus der Welt der Dinosaurier. Ne? Wie man sich so.
Genau. Helge, wenn ich mich recht erinnere, hatte beim letzten Mal erzählt, du machst auch in Wimmelbuch jetzt.
Stimmt. Oh man,
jetzt ist natürlich noch so ein bisschen Top Secret.
Ach so, dann habe ich nichts gesagt.
Aber das liegt daran, dass ich einfach ein bisschen das hat mehrere Gründe, so ein bisschen, dass ich tanze auf zu vielen Hochzeiten mitunter.
Okay.
Das ist so das Problem, ne? Das ist das ist halt eins von vielen Projekten und da sitzt natürlich auch Hubertus da sozusagen nicht alleine, sondern mit dem Zeichner und dann, genau, da muss man natürlich, also da, ich glaube, da habt ihr noch nicht mal einen Verlag oder so, ne?
Aber nee, ist halt, wir wollen mal das durchproduzieren und wir wollen das bis zum Schluss durch, weil wir haben ja auch nicht, also ich wüsste nicht, wie man das irgendwie anbieten sollte, jemanden, nicht? Da müsste man immer, Messen fallen ja jetzt eh flach, also wenn das jetzt gewesen wäre im letzten Jahr, dann wäre ich vielleicht mal nach Leipzig oder Frankfurt geflogen oder gefahren und hätte das dort mal Verlagen vorgestellt oder wenn man es mir so vorstellt. Aber ich weiß aus Erfahrung, ach, die Messen, die sind eigentlich auch nie das, was, glaube ich, dann, wenn du nicht vorher schon Connection hast, ne, dann nützen dir die Messen auch nicht viel, würde ich mal so behaupten. Weiß ich nicht, andere haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht, will ich jetzt nicht so. Nee, das ist aber noch ein bisschen was. Was
das dauert noch ein bisschen.
Ja, ja, davor kommt ja noch, ich mache ja noch hier dann für, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört.
Für Splitter zum Beispiel
machst du auch dieses für den Imprint Lonely Tunes, nee, wie heißen die? Thunfisch, genau. Mhm. Für Thunfisch, die Cinderella Grimm-Band. Da bereite ich jetzt mit der Zeichnerin den zweiten Band vor und ja, das ist insofern ganz interessant, dass man vielleicht mal darüber erzählt, weil ich dachte, ach ja, ich habe das letzte Mal das vor 20 Jahren gemacht, so lange ist das schon wieder her, dass ich aus einer Zeichentrick-Filmfolge einen Comic gebaut habe, ja, gemacht habe und ja, es ist, jetzt merke ich jetzt doch, dass es doch nicht so 1:1 einfach zu übersetzen ist, das ist wirklich, ja, wieder eine neue, alte Erfahrung gewesen. Deswegen ziehe ich das ein bisschen hin. Naja, ich hoffe, dass sich der erste Band gut verkauft. Das war ein Doppelpack, war das Tapfere Schneiderlein und Hänsel und Gretel. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder Simsala Grimm die Fernsehserie kennt.
Ich glaube, das ist die erfolgreichste deutsche Fernsehserie, die wirklich in hunderte von Ländern irgendwie lizenziert wurde. Also das könnte man wirklich schon mal gesehen haben. Die gibt es schon auch wirklich seit den 90ern oder so, ne?
Wo war das? Ja, Ende der 90er, so um die Jahrtausendwende herum, glaube ich, wurden die kam die Serie auf den Markt und dann wurden auch die Comics dazu produziert. Ja, du hast es ja gerade, öffnest es gerade. Also das ist jetzt, wie gesagt, damals, das waren immer 24-seitige Geschichten, das war, oder 22 Seiten, Tapfer Schneiderlein und Hänsel und Gretel, und die wurden jetzt in einen Doppelband zusammengepackt, aber das nächste Märchen wird dann einen eigenen Band bekommen, also wirklich 46 gezeichnete Seiten, nur zum Thema Dornröschen, ne? Basierend auf der Folge Dornröschen aus der Serie Simsala Grimm.
Also es ist wirklich auch schön gezeichnet, muss man sagen. Sieht wirklich toll aus.
Die Farben sind auch wirklich toll. Also die Zeichnung ist wirklich ja ganz prima. Also die hat es wirklich auch drauf. Macht sehr schöne Arbeit. Arbeitet kontinuierlich daran. Und ja, macht einfach großartige Sachen. Kann ich ja nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen oder irgendwann mal wieder.
Genau, dann gucken wir uns die nochmal genauer an.
Vielleicht auch, wenn der zweite Band dann erschienen ist. Vielleicht dann wo es hin erschienen ist, ja. Gut, ja, das dazu.
Ja,
also. Wir gucken uns das jetzt gerade an, deswegen sind hier so kleine Pausen, aber ich sehe gerade, was hier so alles so zu sehen soll. Das ist sehr, sehr hübsch, ja. Und da habe ich auch relative Freiheiten, aber ich muss mal schauen, wie viel nachher der Verlag und dann natürlich der Lizenzgeber, nicht? Also, das ist jetzt Fabula Media und wie weit die da noch sagen, nee, das so nicht und das ändern wir vielleicht ein bisschen und das ist für Kinder nicht kindgemäß. Aber man kann dort mehr zeigen, als es dann wirklich in der Serie ist. Man kann auch mal einen schlechten Witz unterbringen vielleicht oder sowas. Nee, aber so oder doppelbödig sein, nein, keine Ahnung. Aber
Karlauer.
Ja, einen guten alten Karlauer. Ja, oh Gott, das ist ja, oh gut, okay. Ich sehe hier gerade die Bilder, schon einiges. Aber das ist jetzt.
Wobei, heute müsste man ja fast sagen, einen guten alten Karlauer.
Karlauer. Sehr
schön. Ja. Ja, gut, dann machen wir das doch so.
Genau, dann laden wir einfach Hubertus nochmal ein. Genau,
und ich muss ja nicht gleich das nächste Mal sein, dann vielleicht. Vielleicht habe ich da noch wieder mehr Comics gelesen, sodass ich auch sagen kann: Ja, was waren eure Lieblingscomics des ersten Halbjahres 2022 oder so?
Genau, und ich würde jetzt sagen, dass vielleicht wirklich jeder von den Hörern, das wäre super, wenn wir da nochmal ein bisschen runterschreiben, was vielleicht empfehlenswert war dieses Jahr. Vielleicht ist uns ja auch allen was durch die Lappen gegangen noch. Fand ich auf jeden Fall ganz, ist eine schöne Inspiration auf jeden Fall, die Liste von Crackerjack und auch die Liste vom Tagesspiegel. die wir nochmal runterposten.
Pass auf, ich verspreche euch jetzt mal tollkühn, also wenn genügend Bücher, ihr müsst nur ein Buch schreiben, was euch 2021 bewegt hat, dann werden wir zum Ende des Jahres noch einen Podcast machen, der nur sich nur mit diesen Büchern, die ihr da drunter schreibt oder die Kommentare befasst. Und dann werden wir die nochmal aufgreifen und ob wir die gelesen haben oder nicht, werden wir nicht verraten. Wir werden sie rezensieren ohne Ende. Okay, nee, wir werden drüber sprechen. So eine Art Shelf-Watch, aber halt nur anhand des Titels. Bin ich mal gespannt.
Da fällt mir gerade noch ein, das müssen wir da kurz noch wenigstens runterbringen. Wie gesagt, bald ist die Weihnachtszeit. Tut euch und vor allem uns was Gutes. Geht doch mal bei Steady vorbei. Unterstützt uns. Bisher ist es immer noch Cracky Jack, den wir nochmal herzlich danken wollen dafür, für die Unterstützung. Und genau, ansonsten, ich fand es wieder eine schöne Folge. Wie gesagt, ich hoffe, es war ja nicht zu viel von einem Thema. Nächstes Mal wieder ein bisschen verschiedenerer Kram, aber also ich fand es total interessant und habe halt richtig Bock jetzt wieder
auf die. Ich finde es auch interessant. Aber ich mag halt auch Hubertus im Gegensatz zu Helga. da passt das immer.
Schön. Da würde ich mich freuen. Wir müssen uns mal vielleicht ein Programm dann ausdenken. Also beim nächsten Mal vielleicht nicht. Dann lasse ich mir lieber ein bisschen Zeit wieder und vielleicht gibt es ja wieder ein spezielles Thema und dann kann ich noch hinten dann über die Arbeit sprechen.
Eine Sache muss ich dich nur fragen. Deine Tomatenernte dieses Jahr?
Die Tomatenernte. Genau. Ach, ich hatte extra so ein Foto gemacht, was ich dir schicken wollte. Was heißt extra gemacht? Ich hatte mal ein Foto gemacht, ich über Helge. Habe ich es dir geschickt, Helge?
Kann gut sein. Können wir ja runterposten, wenn du es mir nochmal schickst.
Ja, die Tomatenernte war dieses Jahr nicht so. Woran lag das eigentlich?
Also ich hatte erst feuchten mal Green Wetter Zebra. Bei mir. Ich hatte so tolle Pflanzen. Und dann war alles hinüber.
Genau, so ist es. Feuchte. Ich hatte noch bis in den Oktober hinein und die wurden dann nicht mehr reif. Ne? Die hingen grüne, dicke, fette Trauben dran und. Ja, also wie Trauben sahen das aus jetzt, also so eine Cluster, also so Pflanzen, also voller Tomatenpflanzen, voller Früchte und die waren aber einfach nicht reif und dann so ganz traurig gewesen. Also ich hab die einfach, die Sonne, es fehlte die Sonne, ne?
Definitiv. Also wie gesagt, die ging los, dachte ich mir, oh, dieses Jahr tausende von Kilo Tomaten kann ich ernten. Ja. Und dann war es gefühlt.
Das dachte ich auch, genau. Es lief richtig gut an und dann war es einfach eine verregnete Geschichte.
Dann war es echt ein Schissdreck.
Ich habe Green Zebra. Kennst du die so eine grüne?
Ja, die hatte ich letztes Jahr. Tomaten mit
so einer. Ja. Hast du da, ich habe dann, ja, weil du wirst, was macht man damit so geschmacklich? Sind die jetzt
nicht? Ne, die du erntest ja im Prinzip, wenn die so einen ganz leichten Rosé-Rot-Touch kriegen. Und dann schmecken die tatsächlich auch. Sie sind ja reif. Mein Favorit vom letzten Jahr, dieses Jahr habe ich ja nichts geerntet, war wirklich so diese Ananas-Tomate, die auch so orange, rötlich, gelb ist, die war geil. Und ich habe dieses Jahr von meiner Frau einen Adventskalender bekommen mit Saatgut, mit Tomatensamen.
Oh, das ist eine schöne Idee. Tolle,
das ist eine schöne Sache.
Ja, das fand ich echt super.
Ich habe diese grünen Tomaten dann einfach zu einer Soße verarbeitet. Also das kann man ja machen, man soll es nicht mit grünen Tomaten, aber es sind unreifen Tomaten tun, weil das da der darin
erhält. Obwohl, doch, du kannst dann Chutney draus machen, aus den ganz grünen Tomaten, glaube ich, irgendwie. Irgendwie geht
genau,
das
oder
auch.
Marmelade.
Aus den unreifen oder aus den grünen Tomaten?
Das nee, aus unreif, ne? Also wenn die nicht mehr ganz reif werden, aber du musst es halt trotzdem warm machen, glaube ich, dann irgendwie, um irgendwas, frag mich nicht.
Ich dachte, dass trotz Hitzen.
Genau, es gibt grüne Tomatenmarmelade. Ich glaube, das ist
wirklich. Aber das ist dann von den grünen Tomaten, glaube ich. Oder?
Ich glaube, mein Vater hat wirklich auch die unreifen
genommen. Ja, weiß ich nicht, dass ja noch dieser gibt. Ist egal. Jedenfalls habe ich dann daraus noch was gemacht. Ich hatte auch noch gelbe Wildtomaten, die waren sehr gut. Das sind ja alles von Helge noch. Tomaten, die ich dann irgendwie in die Erde gebracht habe. Nächstes Jahr, ich muss mal schauen. Also, ich will diesmal auch so einen Tomaten. Ich habe da so eine Ecke, wo ich aber so ein Dach überbauen will. Yeah. Und also nochmal, ich hatte immer ein Tomatenzelt und das hält immer leider nur eine Saison. Nicht? Und wenn da ein leichter Sturm kommt, dann liegt das
in so einer Ecke. Hat es der Nachbar im Garten?
Genau, da hat es der Nachbar im Garten. Ja, der Nachbar gießt ja auch mal. Es ist ja auch da, ich bin ja nicht immer vor Ort und deswegen gießt der Nachbar dann auch immer viel unsere Pflanzen dort. Und ich kann ihnen das auch noch nicht mehr zumuten. Oder ja, könnte, der würde das machen, aber ja, es ist also
jedes Arbeit.
Also es meine Arbeit Frau würde jetzt kommen. Erfolg. Da träumt die ja davon, so ein Drip-System, wo du so ein Schlauchsystem quasi anschließt, kannst du mit Zeitschaltuhr allen drum dran, musst du gar nichts mehr machen, gießt quasi wie
ein Nee, man kann aber auch, ich glaube, man kann aber auch eine Flasche mit Wasser und einen Tropfen und dann bohrst du noch rein und dann steckst du die umgekehrt und
tropft die ganze Zeit so,
dann läuft das Wasser nach. Kannst du theoretisch, glaube ich, geht das auch, oder? Ja, genau. Das
sieht, so jetzt sieht halt nicht so cool aus, dann vielleicht.
Das hat man in der Sowjetunion gemacht, nach der Michurin-Methode. nee, aber das... Es geht schon. Ja, aber es ist in, nee, aber es ist wirklich ein Haufen Aufwand. Also du hast wahrscheinlich da viel mehr und ich habe ja die Bilder gesehen, das sieht natürlich alles perfekt aus. Bei mir sieht das
dann. Ist ja aber alles gut. Alles gut.
Ja, ja. Und das ist dann ein bisschen traurig, also dieser richtig, ne? Aber eben, das Schöne ist ja daran, du hast diese, nicht nur diese 4-5 Sorten, die du im Handel zu kaufen kriegst, ne, sondern du kannst dir.
Das ist ja Sorten, das Fantastische dabei. Du merkst dann erstmal wieder, dass eine Tomate auch schmecken kann. Also ich meine,
nach Tomate schmecken kann. Genauso ist es, richtig. Genau.
Das war halt das Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, jetzt stocken wir auf, jetzt machen wir ja eine ganze Plantage draus.
Das ist es wirklich.
Und meine Frau hat
komisch, dass ihr sagt, es war keine Sonne dieses Jahr. Ich kann mich an so viel, ja, war ich glaube ich lange nicht mehr schwimmen.
Die kam zur falschen Zeit.
Okay.
Ja. Weißt, ne? Die Sonne war, guck mal, der Mai war ziemlich verregnet, glaube ich noch. Ne?
Dann das hat gefühlt einen Monat oder zwei Monate quasi also gefühlt, ne?
Ich übertreibe jetzt. Ja, ich meine, sonst sagt man immer, es regnet zu wenig. Also hat man sich ja, ich habe mich echt, eigentlich habe ich mich total gefreut, dass es so geregnet hat, weil es ja, also ich meine, Klima.
Es hat zur falschen Zeit geregnet.
Ja, kann sein. Das
ist ein Problem, ne?
Aber ich meine, die Pflanzen werden sich trotzdem gefreut, also die Bäume jedenfalls, ne? Das ist ja dann.
Das ja, aber wenn du überlegst, wenn du darauf angewiesen bist, so als Bauer in irgendeiner Form, und dann hast du halt. Ich meine, heutzutage kriegst du ja jeden Scheiß zu jeder Jahreszeit, ne? Also egal was. Stimmt, ja. Aber wenn du halt wirklich so darauf angewiesen bist, von dem zu leben, was du anbaust, ne, dann wäre dies ja also mit vielen Belangen. Ich meine, Zucchini geht immer, das funktioniert schon. Ja. Aber so, weiß ich, Tomaten, dann wäre die Ernte, wäre alles weg gewesen. Naja.
Ja, naja. Ja, mal sehen. Vielleicht wird es im nächsten Jahr noch. Nee, aber es. Kommt da, also gerade zum Schluss fehlte dann, soweit ich mich erinnere, im September, im Spätsommer fehlte da wirklich die Sonne. Ne? Wenn die gekommen wäre, nochmal kräftig, dann
hätte es. Wir müssen aber, wie gesagt, die globale Erwärmung kommt. Ich habe da Hoffnung auf bessere das Tomaten.
Heißt, wir die Sonne. Und dann wird wieder ordentlicher Wein angebaut bei uns in Niedersachsen. Da oben.
Ja, aber das tatsächlich, das Weinanbaugebiet verschiebt sich tatsächlich in den Osten mittlerweile so ein bisschen. Ne? Das ist,
Dann machen wir hier Kaktusstreifensalat oder sowas.
Wir machen dann hier Blue Agave und dann destillieren wir Tequila hier.
Ah, ist das interessant.
Ist halt schön, der Klimawandel.
Aber ich glaube, bei ihr Tequila, aber bist du dem Alkohol denn abhold, Daniel? Oder,
ja, natürlich. Also ich bin ein übermäßiger Genusstrinker, um es mal so auszudrücken. Also ich mag halt auch die verschiedenen Sachen. Ich lese immer, wenn ich mit Freunden zusammen bin, erzähle ich immer irgendwas über das, was du alles so weißt über diesen ganzen Alkohol. Gibt's ja so, wie gesagt, Blue Agave, 100%, also wer Tequila trinkt, der muss immer drauf gucken, dass 100% Agave drin ist, weil sonst hast du halt ein gestrecktes Produkt mit irgendwelchem billigen Fusel, zum Beispiel. Geschmacklich ist das halt tatsächlich sehr, sehr interessant, so von ganz leichtes Salznote bis wirklich diese Resposito, also diese etwas gealterten, hast du dann diese Fassnote, Vanille, in dem welchen Fässern die da ausgebaut sind. Das ist schon irgendwie.
Du kennst dich aus, also würdest du das jetzt gar nicht. Es geht um Tequila, ja?
Tequila,
um Tequila.
Okay. Da musst du nicht mal.
Und das ist ja verschiedene Mixgetränke.
Nee, musst du pur trinken. Also wenn du einen guten hast, sage ich ja, wenn du einen guten hast, musst du
mit Zitrone pur trinken. Ne?
Und der, was ist denn das, der gängige, den man bei uns so.
Zitrone?
Ja, Sierra Tequila,
oder? Ja, aber das zum Beispiel ist kein richtiger. Also ich meine, da gibt es vielleicht auch besseren, aber da musst du mal gucken. Wenn du beim nächsten Mal im Supermarkt bist, du musst das ja nicht trinken. Musst du vorbeigehen an dem Regal, musst mal gucken.
Und mal auf die Flasche einen Schluck nehmen
oder nehmen. Nur lesen, aber die man so kennt, also Sierra Tequila und sowas. Da steht nicht drauf 100% Agave und dann musst du mal die vielleicht 20 Euro die Flasche kosten oder sowas, da kriegst du schon welchen, die kannst du auch gut trinken und da ist dann 100% Agave, Blue Agave und das sind dann die eigentlich richtigen, die nicht gepanschten, gestreckten.
Okay, Blue Agave steht dann auch
gut. Ja. Wohin schweifen wir dieses Mal ab?
Weiß nicht.
Da kann ich gar nicht mitreden. Auf jeden Fall. Malzbier gibt es, Vitamalz, Kraftmalz, auch gut.
Ja. Klasse. Naja, vielleicht darüber das nächste Mal mehr. Über, ihr habt euch sonst über veganes Essen ausgetauscht und jetzt wollte ich mal
manchmal ja,
alkoholische Mixgetränke. Aber das könnte ja das Thema einer unserer nächsten Veranstaltungen sein. Oder wenn ich mal wieder hier bin und beim Helge und.
Da kannst du uns an dein Go-To-Cocktail, den du zu Hause immer mixt. Gibt's ja, alle, komm, das führt zu weit. Es gibt auch
Virgin Calpirinha.
Das führt jetzt wirklich zu weit, genau. Ja, wie aber denke ich dran. Ich werde euch da nicht so
bitte nicht, bitte nicht.
Ich kann damit nicht zu Helge kommen. Nein, wir werden schon sehen, klar. Ja,
der muss damit leben, der muss mit den veganen Rezepten leben, als hier, der das nicht propagiert.
Alkohol fällt doch, als Metzger.
Aber
als
Alkohol Metzger. Ist doch ein veganes Getränk, oder nicht?
Tequila
zum Beispiel, ja.
Durch Gelatine wird es ganz oft
bei Wein
geklärt,
ja. Aber echt? Nicht mit Gelatine, mit Eiweiß. Ach, Helge, du hast doch keine Ahnung.
Gelatine, glaube ich auch. Wie auch immer. Okay, Leute, wir sind jetzt wirklich
so,
jetzt einen ganz komischen Weg gerade abgebogen. Genau.
So, dann sage ich einfach mal Tschüss. War schön, dass du da warst, Hubertus.
Hat Spaß gemacht.
Dankeschön und ja.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Hunting Down Comics.